Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga Hartmann.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Und das ist ja auch hier so eine Art Tagebuch für mich. Ich habe mir ja irgendwann überlegt, okay, ich mache hier einen wöchentlichen Podcast, was im Nachhinein betrachtet eine Aufgabe ist, die ich mir nicht unbedingt hätte aufhalten sollen, vor allem nicht mit immer wieder neuen Gästen, die nicht so einfach sind, hier zu mir nach Berlin zu bringen. Aber was soll's, wir machen es einfach. Aber was ich ein bisschen vergessen habe in letzter Zeit, ist euch mitzunehmen, was so die letzte Woche passiert ist. Wobei wir jetzt in der letzten Woche eher vom Konjunktiv sprechen müssten. Leider hat es mich erwischt, zum dritten Mal in kurzer Zeit. Und es kann ja irgendwie auch nicht sein. Ich habe jahrelang nichts und auf einmal erwischt mich eine Kacke nach der anderen. Und da wird einem klar, dass der Körper, und da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen, dass der Körper ganz eigene Methoden hat, euch zu zeigen, dass es reicht. Und ich muss selber eingestehen, das ist nicht mehr witzig. Es hat nichts mit diesen raudihaften Rüpeln auf dem Schulhof zu tun, die mal hier und da eine Brennnessel verteilen oder euch leicht ins Klo stupsen. Nein, das sind so ekelhafte Dinge wie Hämorrhoiden, erektile Dysfunktion, schlaflose Nächte oder aber auch dreimal eine fucking Grippe in a row. Aber hier kommt der CCC Combo Breaker. Wir hören jetzt auf mit der Scheißkrankheit und gucken ein bisschen auf den Körper, körperliche Hygiene. Und damit meine ich nicht unten rum. Wir gucken ein bisschen, dass es uns besser geht. Und das machen wir. Denn was habe ich verpasst? Eigentlich wollte ich, letzte Woche ein guter Freund von mir hat gekocht in Jena. Der ist gerade in der Bretagne. Ich muss ganz kurz mal schauen. Das nennt sich Le Coquillage. Das ist bei Cancale, meine ich, oben kurz vor Jersey. Nicht diese komische Show, die ihr aus dem Fernsehen kennt, sondern die Insel Jersey zwischen Frankreich und Großbritannien. Und der hatte Urlaub und verbringt den Urlaub damit, monatelang ein Dinner zu planen und das in seiner Heimatstadt Jena umzusetzen. Lieber Paul, nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich wäre gern gekommen und ich weiß genau, du hörst zu. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Und das sollte eigentlich eine Zwischenstation für Jenny, Lola und mich sein, denn eigentlich wollten wir danach auf die Ambiente-Messe nach Frankfurt meine Familie besuchen, aber vor allem eben diese Messe besuchen. Die Ambiente ist einer der größten Küchenutensilien und Einrichtungsmessen. Ihr findet da eigentlich alles, den neuesten Scheiß, den neuesten Trend, die geilsten Pfannen, die besten Messer. Und das ist immer schön, wenn wir da so ein paar neue Eindrücke, Empfehlungen und Erfahrungen sammeln können, die wir dann am Ende auswerten und euch weitergeben können. Es sollte einfach alles nicht so sein. Beziehungsweise ich bin wieder rechtzeitig gesund geworden, um mit den Patreons den zweiten Online-Kochkurs stattfinden zu lassen, hier im Rahmen von Brot mit Ei. Wir haben gestern gelernt, wie man Egg Benedict macht. Ich bin mir relativ sicher, dass jeder von den einzelnen Teilnehmern, ich habe die Ergebnisse auch gesehen, nun absolut in der Lage ist, die beste Sauce Hollandaise zu machen, die beste Sauce Bernaise, ein Egg Benedict zu pochieren. Das ist nicht so einfach. Das muss man mal gemacht haben. Und man muss auch diese Konsistenz von der Sauce Hollandaise, und die ist dicker, als ihr denkt, einfach mal gemacht haben, wie man das mit Butter montiert, wie man sieht, wie die sich verhält, bevor sie abkackt. Und falls ihr auch Lust habt auf einen Online-Kochkurs mit mir, die sind sehr exklusiv. Wir waren, glaube ich, gestern zu fünft oder zu viert. Falls ihr Lust habt, dann schaut mal bei mir hier unter dem Podcast in den Shownotes auf dem Linktree vorbei. Oder wenn ihr auf YouTube schaut, dann unten in der Beschreibung, da ist ein Linktree, da könnt ihr euch anmelden. Und der findet immer vierteljährlich statt und ist einfach nochmal so exklusiver Content, mehr Rezepte, mehr Techniken, die man über die Reels, über TikToks, über YouTube jetzt nicht mitbekommt. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr hier schon seid und gerade zum Einschlafen diesen Podcast hört, dann wollt ihr sowieso die Extrameile gehen. Und die bekommt ihr heute auf alle Fälle mit dem heutigen Gast. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin, ist geboren in Kasachstan. Ist hier rübergekommen mit 12 Jahren in eine Kleinstadt, würde ich mal sagen, im Westen von Deutschland. Ist... Unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Ich jetzt schon falsch? Bist du woanders angekommen?
Also 11 erstmal mit 11.
Okay.
Und Neuss ist eine Großstadt.
Okay, ist in eine Großstadt. Man kennt sie von ihren Kanälen, wo sie eigentlich eher recht wortkarg und, ich muss ja sagen, auch ein bisschen ausdrucksarm einfach in die Kamera schaut, aber Rezepte auf eine architektonische Weise anrichtet, wie ich es niemals könnte. Es werden Konsistenzen übereinander geschmiert, die in meinem Erfahrungsschatz eigentlich überhaupt nicht schön anzurichten sind. Aber sie schafft es, jedes Gericht wirklich unfassbar schön zu machen. Seit kurzem oder seit, weiß ich gar nicht, seit ein paar Monaten würde ich sagen, legst du, um selber nichts sagen zu müssen, Sprachnachrichten über deine Videos von deinen ZuschauerInnen, sprich, die sprechen ein und sagen, hey, könntest du mal dies und das machen, das kenne ich aus meiner Kindheit oder das kenne ich aus meinem Urlaub oder das kenne ich aus meiner Heimat und du setzt die Rezepte dann auf vegetarische Weise um. Und jetzt, wo ich gerade so überlege, ich glaube, ich habe sie vorher, bevor ich sie heute hier persönlich kennengelernt habe, noch nicht einen einzigen Satz sprechen hören. Und wenn auch ihr euch denkt, ideal für einen Podcast, dann denke ich mir es erst recht. Und hier heiße ich heute herzlich willkommen Anna Anastasia Romas von dem Kanal Russisch Raclette. Hallöchen, schön, dass du da bist, liebe Anna.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine große Ehre, dich da zu haben. Ich habe schon mal von dir die Khinkalis nachgemacht. Khinkalis? Ich habe extra drei verschiedene Varianten damals eingesprochen, weil ich wusste, irgendwer beschwört sich sowieso.
Und ich meine, du hättest auch mal fragen können, wie man das korrekt macht.
Was, wie man es korrekt ausspricht?
Ja.
Naja, aber ich habe... Das ist genau wie wenn ich jetzt Shakshuka mache.
Ja.
Dann hast du immer irgendjemanden, der sagt, nee, bei mir wird's irgendwie dann doch wieder anders ausgesprochen. Oder auch ein Problem ist, dass die Leute dann sagen, das ist doch Menemen, das ist doch kein Shakshuka. Oder dann melden sich die Griechen und sagen, das ist doch unser Gericht, das hatten wir zuerst. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich leider sagen, weil und das stelle ich mir, weil du kochst ja aus aller Welt alles. Sprich, die schicken Leute Sprachnachrichten und sagen, ich hätte ganz gern dieses und jenes Gericht. Setzt du dich dann damit sehr lange auseinander und recherchierst und guckst, wo das herkommt? Oder wie machst du das dann?
Im Prinzip ja, also teils, teils. Manchmal kenne ich das Gericht und mache es so, wie ich das kenne. Wenn es halt so aus dem östlichen Raum kommt oder da, wo ich halt herkomme. Und wenn nicht, dann frage ich die Leute, wie die das kennen, weil es ja deren persönlicher Bezug ist, den ich dann auch nicht irgendwie so blöd darstellen möchte. Aber ich versuche es halt trotzdem immer auf meine Art und Weise zu machen und soweit es mir möglich ist, zu recherchieren, wo das herkommt. Und das dann auch irgendwie im Rahmen von Instagram, soweit es auch möglich ist, verkürzt, aber hoffentlich dann prägnant irgendwie so zu vermitteln und zu sagen, kommt aus dem Raum, gibt's natürlich Überschneidungen, wenn irgendwie kulturell, ne, menschengezogene Grenzen ja Gerichte nicht aufhalten können. Und ne, deswegen gibt's dann ja auch so Claims von mehreren Städten auf so Gerichte, die dann auch in verschiedenen Abwandlungen irgendwie vorkommen. Aber ja, soweit es mir möglich ist mit meinen Mitteln, Internet und Bücher, dann ja Recherche und dann versuchen, das so umfangreich, wie es nur geht.
Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich schicke dir jetzt eine Sprachnachricht, kann ich mir vorstellen, dass da auch so ein kleiner Chat zustande kommt und du sprichst mit den Leuten und sagst, hey, wo hast du das gegessen oder was ist für dich das Besondere daran oder was sind so typische Fragen, die du jetzt den Leuten stellen würdest? Weil ich habe dir noch keine Sprachnachricht geschickt und ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich glaube, weil ich habe selber gar nicht so ein Gericht. Ich habe
grüne Soße.
Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Verdammt, aber ich habe nicht so richtig so ein Kindheitsgericht, wo ich sage, es ist sowas Schönes, weil alles, was du machst, ist immer so schön. Und dann denke ich irgendwie, das passt da nicht so ganz rein. Aber weil du nicht jetzt dir eine Sprachnachricht schicke, wie wäre so ein richtiger Ablauf? Weil ich will jetzt die Leute auch animieren, aber du hast wahrscheinlich schon fast zu viele Sprachnachrichten, oder? Könntest du noch mehr gebrauchen?
Ich kann immer welche gebrauchen.
Perfekt.
Ich mache das ja nicht so sukzessive, sondern ich gucke dann in meinen Sprachenfolder rein und dann gucke ich so, okay, das habe ich vielleicht da oder das könnte ich für nächste Woche mal einplanen oder fürs Wochenende und dafür einkaufen und loslegen. Und ja, manchmal frage ich die Leute, wie gesagt, wenn ich halt die Sachen nicht kenne oder manche Leute nuscheln was rein und ich muss dann halt nochmal nachfragen, ist es das, meinst du das? Oder die Leute halt sagen, mach das und das, es ist was Türkisches, ich kenne es aber zum Beispiel als was Griechisches oder als was anderes und dann frage ich nochmal nach und versuche dann auch zu fragen, so, okay, ich kenne aber die Version, wäre es okay für dich, wenn ich deine Sprache nehme und das aber aus dem Land koche, oder ne?
Mhm. Ja. Jetzt habe ich ja hier quasi gerade, also bitte, wir haben natürlich wieder, ganz kurz vorab, ihr wisst genau, es ist ein kulinarischer Podcast und es äußert sich dadurch, dass wir essen. Und ich meine, ihr könnt auch essen während dem Podcast. Macht das doch. Das ist doch fantastisch. Dann essen wir einfach alle gemeinsam, sitzen an einem großen Tisch. Und heute, Anna hat mich gerade mit einem Riesenstück Brot im Mund zurückgelassen. Das ist immer ganz gemein, wenn man einfach den Satz beendet und man merkt gerade, gegenüber hat noch die Fresse voll Brot. Ich habe heute eine Nussbutter aufgeschlagen. Vergessen Salz dran, so mache ich hier ein bisschen mehr Salz. Und ich habe uns was bestellt, denn wir sind hier gerade zu einer für mich frühen Uhrzeit aus Wochenende gesehen. Ich habe uns so eine Art, es gibt eigentlich so ein Restaurant, das nennt sich 44 Brekkies. Die machen das ziemlich genial. Die haben sich nämlich von einem Discounter das Brioche-Brot geholt, was absolut okay ist. Ich liebe dieses Brioche-Brot. Toasten das Ganze. Und ich dachte mir erst, die machen da so ein pochiertes Ei rein, so ein Egg Benedict mit Avocado und Hollandaise drauf. Nö, ist einfach ein Rührei. Ist einfach ein Rührei drin. Und ich, vielleicht kann ich es irgendwie in die Kamera halten. Das sieht dann genau so aus, wie so, eigentlich schon fast wie so ein gemaltes Toast, wie aus so einem Comic, aus so einem Walt Disney Film. Und da ist dann Käse drauf und Ei und whatever. Und das Ganze ist halt süß und fettig und ich glaube ziemlich lecker. Von daher gerne, falls du schaffst, nebenbei, ich hol dir eine Serviette. Manche kriegen das super hin. Ich glaube, Sissy hat das ganz fantastisch hinbekommen. Chris Washington von Vegane Wunder, der hat währenddessen das Sushi weggemümmelt. Ich weiß nicht ganz, wie er es geschafft hat. Jeder hat da so ein Talent. Und ich habe natürlich noch ein paar saure Gurken, denn dieses Brot, das hatten wir früher schon in unserem Suppenstand. Das ist mit dem Schweizer Hochmehl gebacken. Das kommt aus dem baden-württembergischen Raum. Und ich liebe dieses Brot. Und du hattest ja gerade erst eine kleine OP. Mhm. Weisheitszähne? Mhm. Alle vier?
Nee, zwei oben.
Müssen die anderen beiden noch?
Nee, die waren schon länger weg.
Okay. Hätte man das nicht alles in einem Aufwasch machen können?
Boah ja, ich wünschte, ich hätte das gemacht. Aber so voll Narkose rein und weg damit. Aber irgendwie habe ich nicht daran gedacht.
Also sollte euch jetzt Annas, soll ich eigentlich Anna oder Anastasia oder?
Du kannst Anna sagen.
Anna. Sollte euch Annas Kopf jetzt ein bisschen breiter vorkommen, dann liegt das nicht an der Kamera. Nein, es liegt am Eingriff. Nee, weil man sieht gar nichts mehr. Also ich würde jetzt sagen.
Ich sag das halt jetzt auch immer, noch so zwei Jahre später. Wie so Mütter, die so Monatsangabe bei Kindern machen, sage ich so. Ja, vor 36 Monaten hatte ich so eine kleine Zahnung.
Ja, es ist jetzt der 36. Monat. Mhm. Ja, man sieht es noch ein bisschen. Ja, ich weiß, ja. Ich kann tun und lassen, was ich will, aber es geht einfach nicht richtig weg. Na. Aber ich habe jetzt hier quasi eigentlich ein exklusives Interview mit dir, weil viele da draußen, die kennen deine Stimme nicht und die wissen gar nicht, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Kanal Russisch Raclette. Mhm. Jetzt bin ich jemand, der nennt sich auf Instagram Brot mit Ei und natürlich sind die ersten Fragen, wie kam es denn zu dem Kanalnamen? Und ich würde eigentlich die Frage ganz gerne weglassen, weil Russisch Raclette, ich finde, es ist relativ naheliegend. Warum? Ich glaube, Russisch Roulette hätte nicht gut gepasst und Raclette ist halt das Essen und Russisch aufgrund deiner Herkunft, würde ich mal schätzen.
Ja, aufgrund meiner Muttersprache, genau.
Ja, und außer natürlich, du hast jetzt noch eine richtige abgetwistete Story, wie das Ganze entstanden ist mit einer durchzechten Nacht. Und
ungefähr genau.
Wirklich, ja? Was habt ihr gemacht? Ja.
Also, kurz zurückzugreifen, das ist tatsächlich mein zweiter Podcast, erst ever. Shoutout an die Mädels von Reset, wenn ich darf.
Klar, ich weiß nicht ganz, wie ich das, how do you pronounce?
Reset, X3. Das ist.
X3, der heißt Reset?
Genau, also der russische Buchstabe Ch oder ja. H ist ein X.
Aha.
Und die 3, was ja so ein Herzchen ergibt, ne?
Ja.
Ist ein S, der Buchstabe S. Reset.
Shout out an die Mädels.
Ausgesprochen wäre das ein Fluch, deswegen sage ich das jetzt mal nicht.
Was, Reset?
Das ist eine Abkürzung für weiß der Teufel.
Aber das
jugendfrei übersetzt.
Genau. Okay, ich meine, gut, ihr habt euch den Podcast so ausgesucht. Wenn ihr Spotify rausfindet, dann seid ihr ganz schnell auf der Liste. Also es wird hier nicht geflucht, auch nicht in diesem Podcast. Es wird alles gepiept, wenn wir fluchen.
Ja, wie es zum Namen kam. Ich glaube, ich habe Freunde und Freundinnen zu Lobster Roll bei mir damals eingeladen. Und da war ich so, ich habe mit dem Gedanken gespielt, vor 2 Jahren, im April war das, mir eine Seite zu machen, also einen Blog, eine Webseite, whatever, um die Rezepte da einfach zu sammeln. Und dann habe ich nach einem Namen gesucht und dann saßen zwei meiner besten Freunde bei mir, Lena und Lauritz. Und dann meinte ich halt so, ja, irgendwie so ein Wortspiel wäre cool und bla. Und dann meinte, glaube ich, Lauritz oder halt andersherum in dem Fall, er macht doch sowas wie russisch Raclette. Und dann meinte der jeweils andere dann so, russisch Roulette. Und dann meinte die jeweils andere Person so, russisch Raclette. Und dann ich so, oh mein Gott. Ja, okay, das ist nie passiert.
Das ist
Ihr dürft das nie claimen. Mhm. Das ist jetzt mein Name. Ja.
Ich find's hervorragend.
Sehr viel Wein verbunden.
Aber ich will natürlich jetzt auch ein bisschen was wissen hinter der Person, die hinter dem Kanal russisch Raclette steht. Denn zu den Produkten, die du am Ende anbietest, und falls ihr jetzt noch nicht am Durchswipen seid auf eurem Handy durch die fantastischen Bilder von Anna auf ihren Kanälen, TikTok und Instagram, würde ich es auch mal nennen, du bist mit 11 Jahren hier rüber gekommen. Mhm. In ein Land, dessen Sprache du nicht gesprochen hast. Mhm. Darf ich so ein bisschen erfahren, wieso seid ihr hier rüber gekommen? Und was waren so die, war das, bist du mit deiner Mutter alleine hergekommen? Seid ihr als Familie hergekommen? Wie ist es abgelaufen?
Ich überlege gerade, wie ich den rechtlichen Kram abkürze. Also
den rechtlichen Kram? Ja. Weiß Deutschland noch nichts davon? Oder wieso?
Nein, Quatsch. Also es gibt ja die Gruppe der Russlanddeutschen, die früher mal ausgesiedelt sind. Und auch irgendwie damals im Zarenreich so ein bisschen Teile vom Großreich und so weiter kolonisiert haben. Und die Nachfahren dieser Menschen haben irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg die Erlaubnis bekommen, quasi in ihre ursprüngliche Heimat oder die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Mhm. Und zu dieser Gruppe gehören meine Oma und mein Opa. Und dann dieser Linie nach durften wir quasi zurückkehren. So wird das rechtlich gesehen. Es gibt so einen Bundesvertriebenen-Scheiß. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Oma, mit meiner Tante, ihrem Mann, ihren 2 Töchtern und mit meiner Mutter.
Nochmal kurz die Aufzählung. Meine Oma.
Ja. Meine Tante.
Ja.
Ihre 2 Töchter und der Mann.
Mhm. Dein Onkel.
Genau, mein Onkel. Und meiner Mutter. Sind wir rübergekommen. Genau.
Und der Rest der ergänzenden Männer?
Gibt's nicht.
Okay.
Also mein Vater ist drüben geblieben und mein Onkel ist vorgereist. Ich glaube, der ist 2 oder 3 Jahre vor uns hierhin gekommen. Und der Bruder, die Frau von dem Bruder von meinem Opa, die sind halt quasi vorgezogen und ein bisschen Verwandte haben wir noch da, aber die dürfen dann halt nicht mehr rüberkommen, weil die nicht die direkten Angehörigen sind von diesen Personen,
ja,
die dann gedurft
nach diesem
hätten.
Gesetz.
Genau,
ja.
Es gibt auch innerhalb unserer Familie, gibt so verschiedene Paragraphen, nachdem man quasi jetzt hier ist und die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hat. Also es gibt halt Paragraph 4, das ist dann meine Oma, die hat halt auch so eine gewisse Rentenabsicherung. Meine Mutter ist dann bereits 7, die kriegt quasi so, also es ist ganz viel rechtlicher Kram, ne, womit so ganz viel Scheiß zusammenhängt, auch sowas wie Siedlungsregionen und so. Also wir durften, als wir rübergekommen sind.
Ihr durftet nicht überall hin, wo ihr hin wolltet?
Nee. Es wird zugeteilt. Also man darf Wünsche äußern und bei Verwandten, die dann halt schon irgendwo sind, er wird so ein bisschen bevorzugt gehandelt, da wird auch schon mal erlaubt, aber es wird natürlich nach Verfügbarkeiten geguckt und die ersten 2 Jahre darf man nicht hinziehen, wo man Bock hat, sondern man hat dann halt so eine Aufenthaltsbestimmung und da hat man da auch zu sein, weil da in dieser Region einem dann auch sowas wie Sprachkurse und sowas zugeteilt werden oder solange man sich noch keine Bude mieten darf, wird einem halt so Wohnraum zugeteilt. Genau, und dann, ich glaube, nach so 2, 3 Jahren war das, durften wir weiterziehen. Wir waren so eine Stadt weiter von der Verwandtschaft, die halt schon hier war. Und dann sind wir irgendwann nach Neuss gezogen, weil meine Mama auch meinen Stiefvater kennengelernt.
Aber das war schon das Ziel, das war schon, ja. Also so die grobe Umgebung war schon das direkte Ziel.
Großraum Neuss.
Ja, man kennt ihn, logischerweise. Ja.
Genau, und dann sind wir da hingezogen. Und da habe ich auch mein Abi gemacht und in Düsseldorf studiert. Und dann bin ich irgendwann da geblieben, weil ich auch beruflich irgendwie viel in Deutschland unterwegs war und gereist bin. Und ich hatte auch keinen Bock, irgendwo hinzuziehen, wo es größer war. Ja, das ist so schnell durchlaufen.
Und ich weiß nicht, du hast irgendwo im Kopf geschüttelt. Ich guck mal ganz kurz, was ich so herausgefunden habe. Und wenn ich da falsch liege, Denn du bist Mutter von einem Kind und drei Katzen. Mhm. Jawohl. Genau. Und man kennt nämlich diese Katzen, das sind nämlich diese super plüschigen, auch relativ, also ich finde, wenn jetzt quasi mein Hund eine Katze wäre, dann wären die relativ ähnlich. Also die haben so ein leichtes grumpy Face.
Die wiegen wahrscheinlich auch dasselbe.
Ja, das kann sein. Ja. Und die gucken immer so ein bisschen beleidigt, aber auch angepisst. Ich dachte tatsächlich, du wärst, ich weiß nicht, wo ich das her habe, du wärst Architektin. Bist du nicht, du bist aus dem Marketingbereich.
Genau.
Was machst du da?
Ich mache also Produktmanagement einfach.
Für eine Marke, die wir hier aus werberechtlichen Gründen nicht nennen dürfen, oder ja. Und das machst du auch noch hauptberuflich?
Genau. Jetzt mittlerweile in Teilzeit.
Ja.
Genau. Ja, ich habe irgendwann bin ich in Sabbatical gegangen, 3 Monate anteilig, um das Buch fertig zu machen.
Welches Buch?
Ja, mein Kochbuch.
Das ist nämlich der. Ich hatte früher mal so gesagt, ich stelle Kanäle vor auf Instagram von Kochkanälen, die ich wirklich gut finde, die mich wirklich nachhaltig beeindrucken, denen ich gerne folge, wo ich mich jeden Tag darüber freue, wenn es was Neues gibt. Und du warst einer der ersten Kanäle, die ich gerne vorgestellt habe. Ich muss mir auch leider dazu sagen, dieses Format hat relativ schnell ein Ende gefunden, weil ich nicht so viele Kanäle im deutschsprachigen Raum gefunden habe, die mich nachhaltig beeindruckt haben.
Es ist, ich muss. Schatz feiert.
I'm sorry. Ich muss sagen, es wird auch immer schlimmer.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Es wird wirklich immer schlimmer. Ach, Anna, ich könnte mich den ganzen Tag aufregen. Ne? Ich habe jetzt letztens. Guckst du Kitchen Impossible? Mhm. Nee, okay. Es gibt so einen Kanal, der hat es quasi gerade nochmal cross, der gerade so eine. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich will es auch gar nicht sagen. Ich will gar keinen Hate loslassen.
Lästern. Ist okay.
Naja, weiß ich nicht, weil ich habe einen Vertrag mit Kitchen Impossible. Aber ist mir auch egal. Ihr seid selber dran schuld. Das liegt nicht an der Sendung. Ich liebe die Sendung über alles. Aber die Agentur, die da irgendwas ausgedacht hat, hat jemanden beauftragt, ein Werbevideo zu machen. Und dieser jemand hat einfach eine Gurke ausgehöhlt, hat da Reis reingefüllt, ein Scampi draufgelegt und hat dann da reingebissen. Du merkst richtig, während er da reinbeißt, das schmeckt so scheiße. Es schmeckt, also es ist, Entschuldigung, was soll das denn bitte sein? Die geben sich gar keine Mühe mehr. Das hat nichts mit Kochen zu tun. Okay, das musst du kurz raus.
Ja, das ist aber auch mein größtes Problem mit den meisten Koch-Channels, sage ich jetzt mal, dass ich die nicht mal als Koch-Channels betiteln würde, weil es halt einfach nur so irgendwie Essen zusammensetzen ist. Und nicht wirklich kochen, geschweige denn den Menschen ein Gefühl fürs Kochen zu vermitteln.
Ja.
Und das ist ja das, was ich irgendwie versuche. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich finde halt auch so, ja, nimm eine Gurke, nimm ein bisschen Reis, koch das, mach ein Scampi drauf und nenn das noch im besten Fall Sushi, ja?
Da gab's doch mal so einen kleinen Twist zwischen dir und Mr. Zarella.
Allen. Nee, aber da denke ich mir so, okay, also ich frage mich, am Ende ist es ja so Angebot und Nachfrage. Ich frage mich halt, wo das anfing, ob das Publikum verkackt hat oder ob die Leute das Publikum dahin gebracht haben, es zu verkacken, weil es halt auch so aus dem englischsprachigen Raum rüberkommt, weil die ja auch so mit Kitchen Hacks und so einem Scheiß arbeiten, was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Kitchen Hacks sind vollkommen okay. Ich finde dieses, nennt sich Stunt Food, finde ich vollkommen falsch.
Ja, genau das. Ja. Und deswegen kann ich auch dein Problem mit so vielen nachvollziehen und ich will das überhaupt nicht aburteilen, weil ich ja auch keine gelernte Person bin, was Kochen angeht, aber ich denke mir halt so, find doch mal einen Zugang überhaupt zum Kochen und nicht dazu, 5 Zutaten in eine Form zu schmeißen und irgendwie in den Ofen zu schieben. Und also das ist ja gar keine Verbindung zum Essen mehr.
Ich finde nicht nur das ist das Problem, sondern eher, dass man mit den Lebensmitteln sehr respektlos umgeht teilweise. Mhm. Menschen was Falsches mit in die Hand gibt. Man ja, vermittelt, dass es schmecken würde, wenn man gelernt, auch mit viel Erfahrung draufschaut, merkt man relativ schnell, dass es Lebensmittelverschwendung ist, weil es vermutlich nicht gut sein wird.
Ja.
Und es nimmt so ein bisschen Respekt vor einem Lebensmittel. Und im Grunde ist immer, wenn ihr irgendwas in euren Mund steckt, ist irgendwas davon für gestorben. Entweder ist etwas nicht gewachsen oder etwas ist dafür gestorben oder irgendwas durfte nicht leben. Und das muss man den Leuten auch so ein bisschen vermitteln, dass man immer, wenn man davon nährt, sich ernährt und das isst, dass man diesem Lebensmittel auch ein bisschen mit Respekt irgendwie entgegentritt. Und das vermisse ich bei sehr vielen Kanälen, Und da muss man auch einfach sagen, dass man da nicht wirklich verantwortungsvoll mit der Reichweite umgeht. Aber wie du schon sagtest, wer hat hier die Schuld? Der Zuschauer, die Zuschauerin oder eben die Creator? Sie sind erfolgreich, aber darum soll es nicht gehen. Aber ich finde, das ist der perfekte Moment für eine Kategorie von mir. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast. Ich habe so ein paar Kategorien, die streue ich ein. Da kommt auch ein kleiner Synchronsprecher, der gibt dem Ganzen seine Stimme. Und diese Kategorie nennt sich
Gruß an die Küche.
Und bei dieser Kategorie geht es darum, dass du jetzt einen Kanal da draußen empfehlen darfst, wo du sagst, schaut da vorbei. Das ist ein Kanal, da es kann kochen sein. Es kann aber auch ein Kanal sein, wo du sagst, der ist mir wichtig und da lohnt es sich zu folgen. Da kriegt ihr Mehrwert und bitte.
Ich hab's.
Oh, es geht direkt an. Ja, welchen? Also
genau. Shapes and Peaches.
Shapes and Peaches.
Erstmal finde ich sie sehr sympathisch, weil sie heißt so wie eine meiner Katzen. Babsi?
Achso, ich hatte Peach.
Barbara?
Ja. Ja. Babsi, wie gut. Ja. Ich hatte so viele Jungsnamen gehabt für meinen Hund und dann am Ende kam dann Lola raus, aber ich wollte irgendwie Curry, Bürgermeister Flauschig, verschiedenste Namen, aber mir ist dann für eine Frau nicht so ein guter. So, Babsi ist top. Babsi ist toll.
Ja, ich habe Babsi, Boris und Biggie.
Ja.
Genau, also sie finde ich halt super.
Das, was macht also, sie?
Sie macht so ein bisschen alles querbeet, aber ich finde, sie macht halt, also Künstlerin als Beschreibung vom Profil finde ich schon korrekt, weil es einfach so Foodstyling par excellence. Ich finde, das sieht alles so wunderschön aus.
Aber kocht sie oder stellt sie Rezepte oder Gerichte einfach sehr, sehr schön dar? Ist sie Food-Fotografin?
Genau, also Videos weniger und fotolastig. Und es sind aber Fotogeschichten. Also die macht immer so Karussell-Posts, mehrere. Und teilweise auch Videos da drin. Und ich finde es einfach so schön, wie man innerhalb dessen auch so Details dann sehen kann. Das finde ich ja immer geil. Also ich liebe so Top-Table-Shots und so, das ist ja alles cool, aber ich finde, man kann sehr viel tricksen dabei.
Ja, voll.
So, und sie macht halt so ganz reduziert nur Lebensmittel teilweise, aber so dargestellt, dass man Hunger bekommt. So, ne? So, weiß ich nicht, Zitrusfrüchte aufgeschnitten, aufgestapelt, denkt man sich so, Alter, sieht so lecker aus. Aber es sind nur so verschiedenfarbige Zitrusfrüchte am Ende.
Das hat aber auch was mit Talent zu tun, weil wenn ich jetzt Zitrusfrüchte aufschneide und stapel, bin ich mir jetzt relativ sicher, dass das Bild recht bescheiden ist. Es gibt Menschen, die haben da wirklich, die haben einfach eine Hand dafür, Sachen schön aussehen zu lassen.
Auge.
Ja, die haben auch ein Auge. Aber ich denke, ich habe ein Auge, um zu sehen, was schön ist oder nicht. Aber ich habe nicht die Hand dafür, das manchmal schön zu machen. Und ich habe ganz viele Kanäle, wo ich mir manchmal denke, es kann ja wohl nicht wahr sein, wie schön die ganze Sache ist, obwohl es so wenig Zutaten sind, das kriege ich nicht hin. Man könnte natürlich versuchen zu kopieren und selbst dann wird es nicht so schön. Und das ist was mir bei dir sehr auffällt. Du schaffst es, Konsistenzen in einen Einklang zu bringen, wo ich am Ende denke, wie schafft sie es, 2 bis 3 breiige Konstrukte, Strukturen übereinander zu stapeln, die sehen dann auch schön aus. So ein Hummus, da kommt noch ein Öl mit drauf, dann kommt vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Schmand oben drauf, ne? Hast du schon 3 viskose Flüssigkeiten, Massen, die eigentlich nicht schön aussehen auf dem Teller, aber du schaffst es, das irgendwie rumzustreichen. Wo hast du das her? Also, wie gesagt, falls ihr mal auf dem Kanal gewesen seid, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass Anna sehr schön anrichten kann. Du hast auch ein tolles Geschirr. Das passt auch sehr gut dazu. Aber wo kam das her? Woher kannst du kochen? Und woher kannst du so schön das Ganze am Ende aussehen lassen?
Keine Ahnung, am Ende.
Fantastisch. Danke, Anna.
Ich glaube, tatsächlich sehr viel aus der Küche, so aus dem türkischen, arabischen, libanesischen Bereich, weil die Küchen auch wirklich irgendwie schaffen, so vor allem so halbflüssige Konsistenzen hübsch nicht vermischt aussehen zu lassen. Und am Ende, also das fragen mich viele Leute, aber ich nehme das überhaupt nicht so wahr. Deswegen kann ich auch jetzt nicht direkt Credit geben und wenn ich was unterschlage, tut's mir leid, aber am Ende denke ich mir, ich mache einfach Haufen. Und die Leute fragen mich so, okay, wo hast du so anrichten gelernt? Und ich sage immer so, ja, aber ich richte doch gar nicht an. Am Ende mache ich halt so. Ich weiß.
Also ich mache keine Handbewegung, das ist eine Art, so eine Art Kreise, Kreisen des Handgelenks. Sie macht einfach so.
Ja, am Ende mache ich einen Haufen, mach da eine Mulde rein, mach noch einen Haufen. Und dann mache ich Kräuter drüber.
Das ist das ganze Geheimnis. Wir haben es gelüftet. Bleibt auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier bei Pot mit Ei die Geheimnisse ihrer Küche lüften. Von Sterneköchen, von Anna, von wem auch immer. Das war's. Das ganze Geheimnis von Russisch Raclette. Wir haben es hier offenbart. Und ihr es gerne mal bewerten. Whatever.
Haufen.
Es ist ein Haufen mit Kräutern oben drauf und ein bisschen Öl in der Mitte. Ich verstehe.
Glaub, das Einzige, was ich mir abgeguckt habe, ist so Suppen mit Einlage anrichten.
Also quasi erst die Einlage in die Schale und dann angießen.
Mhm. Mhm. That's it. Gießt den Rest mache ich halt.
Dann kommt wieder der Haufen. Ja. Ja, okay. Aber gehst du viel essen, um das zu sehen?
Semi. Also ja, also vergleichsweise zu früher schon.
Zu früher?
Ja.
Was ist passiert?
Ich habe gearbeitet und hatte Geld zum Essen. Ich meine, so zu früher, so vor, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder so oder vor 6 Jahren, da bin ich nicht so oft essen gegangen, aber irgendwann.
Also zu früher?
Ja.
Ich hätte früher bist du mehr essen gegangen als heute.
Nee.
Mhm. Also läuft jetzt gerade bei dir richtig gut, meinst du?
Nee, ich habe dann einfach normal gearbeitet und konnte mir, weiß ich nicht, 2-mal im Monat, 3-mal im Monat essen gehen leisten.
Mhm. Das war, ja. Also heute eher überschaubar, dass du jetzt nicht mehr so viel essen gehst, du kochst mehr selber?
Ja, ich koche viel mehr selber.
Und was hast du hier in Berlin schon Gutes gegessen? Du bist jetzt seit gestern hier, ich bin mir sicher, du hast irgendwas gegessen, irgendwas Leckeres.
Ja, ich war bei Wencheng.
Warst du? Ja. Wer hat denn das letztens erst, ich glaube, ich habe so das Gefühl, Wencheng wird in jeder fucking Folge genannt. Also ich bin mir sicher, vegane Wunder hat's genannt. Janina Lindemann wollte auch hin. Sissy Chen macht ja das Marketing für Wencheng. Mhm. Warst du da und wie fandst du es?
Ich fand die Nudeln gut. Aber
jetzt das, kommt das Aber.
Ja, das Ding ist, also ist null judgy oder so, aber persönlich ist so ein Lokal mein Horror, weil also ist halt so, Musik ist sehr laut, es ist so clubby und dann kommt man so schnell rein, der Tisch ist frei und dann sitzt man und dann sind die Kellner, Kellnerinnen schon auch so ein bisschen pushy, dass man so in 3 Minuten fertig sein soll und dann wird halt so durchgeschleust und auch so die Atmosphäre ist so sehr, weiß ich nicht, und dann sprechen die Leute auch kaum Deutsch, obwohl das so weiße Ami-Experts sind gefühlt, das sind keine urmigrantischen Personen, so ne, gelesen von mir aus, vielleicht auch blöderweise, aber ich dachte mir so, ich war echt so, okay, schnell essen und raus, aber es war lecker.
Okay, aber weil Handpulled-Nudels ist halt gerade ein Ding, finde ich hier in Berlin sehr stark. Und bei Wencheng ist halt diese ungebrochene Schlange von Menschen vor diesem Laden.
Ja, ist auch schon Upturn.
Ja, das, ja. Wo ich quasi dran vorbeifahre, wenn ich irgendwie über Prenzlauer Berg fahre und sehe diese Schlange schon von Weitem und weiß ungefähr, jetzt müsste bald der Laden kommen, fahre noch 3 Kilometer und denke mir, jetzt müsste bald der Laden kommen, das ist immer noch die Schlange. Und dabei muss ich sagen, es gibt, glaube ich, bessere Handpulled-Nudels in Berlin, aber Wencheng ist halt einfach der gehypteste. Und deswegen,
wurde mir auch gesagt.
Ja, Shan Yu's Nudelhaus. Von daher finde ich, dass man kann es mal gemacht haben, aber ich finde es auch ganz gut, um ein gastronomisches Konzept mal ein bisschen zu verstehen, zu beleuchten und
das
zu gucken, wie was funktioniert. Ne?
Clever.
Ja. Und da muss ich, das bleibt mir so hängen in letzter Zeit, welches kulinarische, gastronomische Konzept wirklich genial. Also ich find's genial, weil es verbindet eine Länderküche mit einer Epoche. Und das Ganze nach Berlin gebracht, auf hip getrimmt und gut umgesetzt im Marketing ist das Dashi Diner, das so ein bisschen, weiß ich nicht, 50er Jahre japanisches Diner.
Liebe ich.
Sehr geile Gerichte.
Die Getränke,
große Eisbecher und sowas, aber auch einfach Gerichte, die man so nicht vermutet, die man noch nicht kannte, aber die werden einem so vermittelt, dass man keine Angst mehr davon haben muss. Weil wenn ich jetzt bei dieser chinesischen Essen gehe, hier in Berlin, dann hast du halt oftmals so eine Karte über, weiß ich nicht, über 20 Seiten und ich nehme immer das Gleiche und habe Angst, Sachen zu probieren, wo ich gar keine Ahnung habe, was es am Ende ist. Mhm. Ich habe jetzt mit Sissy ausgemacht, ich nehme mir eine Sache, die ich kenne und eine Sache, die ich auf gar keinen Fall kenne, aber ich habe 50%ige Chance, dass ich quasi immer noch zufrieden bin. Mhm. Und beim Dashi Diner wirst du aber einfach so angeführt und die machen auch einen zweiten Laden auf. Aber genug von meinen Tipps, dazu komme ich nämlich zu einer neuen Kategorie, die nennt sich
Füllerei mit Ei.
Und bei dieser Kategorie geht es darum, dass ich von dir, ich erhöhe die bei den Zuschauer und die ZuhörerInnen, die sollen ja auch was mitnehmen am Ende. Und nicht nur geile Rezepte, sondern auch geile Tipps, damit wir so ein bisschen durchbrechen, was wir in Shorts und TikToks so machen können, sondern ein bisschen Persönliches erfahren, ein bisschen Kulinarisches, Gastronomie. Und wenn Anna Romas jetzt 3 Restaurants nennen könnte in ganz Deutschland, wo sie sagt, da musst du hin, das ist der geile Scheiß, muss nicht so von Kinds auf der beste Laden sein, so vielleicht das, was du in letzter Zeit erfahren hast, was du besonders gut findest. Welche Restaurants würdest du empfehlen?
Müssen es Restaurants sein oder können es auch so?
Kann auch eine Bücherei sein. Nee, was du möchtest.
Nee, am Ende bin ich ja eher so Fan von so Läden, die man nicht als erstes ansteuert. Auch so in Düsseldorf zum Beispiel mag ich eher so die, weiß ich nicht, so vietnamesischen Imbisse, die eher so ranzig von außen aussehen.
Ja, also es kann Dirty Street Food sein, ja. Es kann Fine Dining sein, es kann ein Street Food Festival sein, es kann alles sein, wo ich am Ende was zu essen bekomme. Es kann auch so ein Supermarkt sein, wo so eine kleine Theke drin ist und du kriegst dann Sushi verkauft oder so.
Mhm.
Gerne was in Berlin, gerne was bei dir und gerne was deutschlandweit. Das fände ich ganz geil als Aufteilung.
Mhm. Ich glaube, ist kein Geheimtipp, aber trotzdem finde ich das geil, ist Bistro Ocean in Hamburg. Heißt das Bistro Ocean? Ich glaube, ja.
Ich habe keine Ahnung.
Mhm.
Also ich kenne das wirklich nicht.
Echt?
Ich glaube nicht. Ich kenne das Seaside.
Das ist so alter Fischmarkt oder so. Das ist auf jeden Fall da am Wasser.
Mhm.
Die ganze Stadt ist aber.
Also wenn ihr in Hamburg gerade zufällig am Wasser seid, dann haltet die Augen offen.
Genau, das heißt aber, glaube ich, Bistro Ocean. Und das ist auch wie so eine kleine Markthalle. Und da ist auch so eine frische Theke und auch eine Kühltheke. Also du kannst auch Fisch mitnehmen.
Mhm.
Und wahrscheinlich mache ich mich ja gerade zum Trottel, aber es ist Bistro. Ich guck gleich nach. Und da gibt's aber auch so frittierten Fisch und auch so Kibbeling-mäßig.
Ja.
Aber auch so weiß ich nicht, roh, kannst Austern essen, du kannst Lobster Roll essen im falschen Brötchen, aber es schmeckt trotzdem lecker.
Wieso ist es in so einem Kaiserbrötchen?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ah, nee.
Also Kaiser nicht, aber wie heißen diese mit dem Schlitz?
Ist das nicht eine Schrippe? Was, ein Schlitz?
Kaiserbrötchen ist doch das, was so ein Stern oben hat, oder nicht?
Um ehrlich zu sein, ich habe da einfach dieses Standard pappig schmeckende Brötchen vor Augen, was vermutlich mal einen Schlitz hat, mal kein. Aber ja, genau. Es hat oben so einen Schlitz.
Ja,
so ein
genau.
Bisschen
so ein
Vagina-Öffnung
halt.
Oben. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Also es, ich weiß nicht, wie aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
Yep,
du weißt,
ist
was ich
vorbei.
Meine.
Ja. Genau, aber du kannst auch so gut bürgerlich dazu Kartoffelsalat und so haben und das ist halt voll geil. Und auf jeden Fall nicht mittags hingehen, weil das
touristisch?
Es geht, finde ich. Es ging, aber es, halt die Leute, die drumherum sind, gehen da Mittagessen.
Mhm.
Das ist richtig geil. Aber da wird man schon schnell durchgeschleust, weil es ist halt einfach nur eine Theke und hier ist so ein frischer Fisch auf Eistheke und im Kühlschrank kannst du Kaviar mitnehmen. Das ist halt so völlig absurd, weil das ist so ein Imbiss mit kleinen Gläschen für hunderte von Euros, die so über die Ladentheke gehen. Aber wie gesagt, auch für kleines Geld, auch so ein geiles Fischbrötchen auch einfach.
Kleines Geld, weil ich hab mal, also wenn du typisch so Landungsbrücke dir ein Fischbrötchen holst, dann bist du ja 13 Euro los, ne?
Ja, nee, also da kriegst du wirklich ein Fischbrötchen für kleineres Geld, gescheites Geld. Und kannst aber auch natürlich auch 30 Euro für ein Hummerbrot da lassen, ne? Das finde ich halt so absurd, weil wie gesagt, das sind so Kaviargläser und so Kaviartöpfchen. Und dann daneben ist aber so Kartoffelsalat, die so auf dem Pappteller geklatscht wird. Und sie hatte auch so Sashimi-Thunfisch, was auch so völlig absurd frisch zugeschnitten wurde und auch so super Qualität, aber auch so hier auf dem Pappteller, wie in so einem, wie in so einem Billo-Imbiss. Das ist wirklich witzig. Ja, genau, super lecker. Dann Berlin.
Bist ja schon oft hier.
Ja, aber es ist so,
Ich weiß, wo du heute Abend hingehst, und da weiß ich auf jeden Fall, dass das ein Tipp von dir werden wird.
Ja.
Satutu ist schon von mir auf jeden Fall auch ein heißer Tipp.
Genau. Kann ich nichts zu sagen, weil ich war noch nicht da.
Nee, deswegen, ich höre noch auf deine kulinarischen Reisetipps.
Ich finde das so schwierig, weil in Berlin gibt es so 1000 Sachen, die gut sind, aber auch nichts, was für mich so krass herausstehen würde. Mhm. Wo ich so sagen würde, boah, wenn ich in Berlin bin,
gehe
ich da immerhin. Ja. Also ich hätte jetzt Dashi gesagt, aber das hast du ja eben schon gesagt.
Warst du schon dort?
Ja, auch mehrmals.
Oh, wow.
Und das ist ja wirklich etwas, wo ich versuche hinzugehen, wenn ich mal da bin,
ja,
das zu schaffen, weil ich es wirklich lecker finde. Und halt, wie gesagt, da kriegst du
Wir können
du was,
das auch als deinen Tipp dastehen lassen.
Nee, ist okay.
Der Schnitt der Regel ist.
Wir können es doppelt tippen.
Doppelt? Dann machen wir es doppelt.
So, doppelte Empfehlung fürs Dashi deiner. So wie man das auch in der Gastro halten sollte.
Mhm.
Genau, also Berlin würde ich bei Dashi bleiben einfach. Und im Westen, ich finde die Kurve in Düsseldorf gut.
Die Kurve? Das klingt wie eine Kneipe.
Das ist auch geil, ne? Also das ist ja auch sowas, so ein Konzept. Ganz viele Leute sagen ja zu mir so, ey, mach endlich einen eigenen Laden auf und so. Und ich denke mir so, ey, wenn ich einen Laden aufmachen würde, würde ich so eine Izakaya-Ding starten, einfach eine Kneipe mit drei Gerichten mäßig und so einem kleinen Grill.
Mhm.
Und dann ist aber, also in erster Linie wird irgendwas Leckeres getrunken, egal ob alkoholisch oder nicht. Und dazu gibt's halt so kleines Essen.
Finde ich gut.
Ja.
Das ist ja auch völlig normal. Ja, dass man auch quasi so ein bisschen so den Abend an einem Ort verbringt, oder? Dass du quasi guckst, ich esse da über langen Zeitraum. So ein bisschen wie es die Italiener machen, wobei die gehen meistens irgendwo schon Aperitif trinken und danach gehen sie essen und bleiben da irgendwie länger und saufen sich da einfach voll. Das wäre eine Methode. Mhm. Ne?
Aber das kenne ich auch aus dem Osten, dass man halt so Party machen, am Tisch sitzen, essen, trinken, tanzen, wieder am Tisch setzen, essen, trinken.
Mit Tanzen noch?
Ja.
In der gleichen Location?
Ja. Das ist auch so, es gibt so ganz viele Clubs.
Ja.
Die halt so Tische drumherum haben, aber nicht so, wie man das hier so kennt, so eine Flasche mit so Tischfeuerzeug.
Ja.
Feuerwerk.
Ja, mit einer kleinen eigenen Booth quasi.
So ein Esstisch, und da setzt du dich hin und dann isst du und zwischendurch gehst du halt tanzen, feiern und dann trinkst du wieder und dann isst du wieder Kleines und dann ist halt so.
Es gab mal ein Sternerestaurant, das hatte genau dieses Konzept. Das war das Silk in Frankfurt. Das war ein gemeinsamer Laden von Mario Lohninger und Sven Fett, der
fängt schon an.
Exakt. Das war nämlich ein Kurkuren-Club.
Mhm.
Und irgendwann, es war ein sehr schickes Restaurant. Mhm. Mario Lohninger hat jetzt wieder einen Stern in seinem gleichnamigen Restaurant. Und ich glaube, irgendwann sind die Tische runtergefahren und die Gäste sind quasi vom sehr gehobenen Essen rübergegangen in den härtesten Disco, in den härtesten Techno. Und die Musik hat sich quasi von Anfang bis Ende immer weiter verschärft oder ist immer härter geworden. Ne?
Mhm.
Das hat über Jahre funktioniert und dann irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube einfach auch, weil so ein bisschen Frankfurt an diesem Techno-Glanz verloren hat.
Mhm.
Aber so eine ähnliche Idee gab's. Aber ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Ich glaub,
diese Idee gibt's seit ewig auch in Deutschland. Und zwar heißt es Prinzip Großraumdisse.
Nee, mit Essen?
Ja.
Naja, was gibt's denn?
Pass auf. Ich hab früher getanzt. So lateinamerikanisch.
Ja.
So auch mit Turnieren und so.
Aha.
So. Und also da ist man auch dann nach dem Turnier oder so feiern gegangen, oft. Und meistens sind aber die Turniere in so einer größeren Turnhalle am Arsch der Heide gewesen.
Ja.
In irgendeiner Kleinstadt.
Ja.
Und da gibt's ja auch so die geilsten Großraumdissen mit so 5 Floors und ist eigentlich so, ist nicht so ein Hochhaus. Und ich war mal in so einer Großraumdisse in Moers und sowas, habe ich noch nie gesehen. Die hatten da so einen Mc's-Counter drin und du hattest halt so mehrere Floors und dann war da so ein Zwischenraum, wo du halt dann zu den anderen gingst. Und dann war da so ein Pommes-Ding, Burger und so verschiedene Sachen.
Was, Moment,
Türkisch. In der Disse drin gab's so ein Food Court.
Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen hast du nicht McDonald's gerade noch so gesagt?
Ja.
Ach, war auch da?
Ja.
Mann, die Leute in Moersen, die wissen einfach, wie es geht. Was soll man sagen? Shoutout an Moersen, falls hier irgendwelche Leute zuhören. Aber ihr wisst einfach, wie es geht. Weil ich kenne jetzt immer diese Großraum-Discos, die nach Autobahnen benannt sind. Gibt's ja, glaube ich, überall. Und hast du eigentlich immer gegenüber ein KFC, ein Burger King oder McDonald's. Mhm. Halt gegenüber.
Nee, das war
Leute
so,
quasi
innen drin war wie in so einer Mall. War so ein Food Court.
Was meinst du, wie viel da zusammengebrochen worden ist? Also die Leute, die sind dann quasi vollgesoffen, auf Wodka eh getankt, dann irgendwie haben sich ihren Chicken Bucket geholt und haben sich dann quasi auf der Tanzfläche erbrochen, oder? Also ich weiß, hat es da viel nach Kotze gerochen da drin?
Nee, gar nicht.
Noch nicht, du warst noch zu früh da. Und die Mischung aus Wodka Energy, ihr könnt es euch ja gerade mal ein bisschen vorstellen.
Fett und Panade.
Das gibt eine fantastische Mischung, die sich auf dem ganzen Tanzboden ausbreiten kann. Ich kann schon förmlich schmecken. Das ist eine ganz fantastische Mischung. Die guten alten Zeiten.
Ich habe jahrelang Panade gesagt. Nicht Panade, sondern Panade. Ich habe erst wirklich zuletzt gelernt, dass es Panade heißt.
Ich finde, beides ist okay. Panade.
Ich dachte aber auch, das wird P-A-R geschrieben.
Ah, Panade. Ja. Nee, da muss ich enttäuschen. Das ist nicht richtig. Aber du bist heute, ich kam heute Morgen erschreckenderweise eine halbe Stunde zu früh, hat es geklingelt an der Tür und ich dachte hier, oh mein Gott, ich bin noch nicht bereit. Und es war ein Postbote und ich habe hier ewig nichts mehr herbestellt, deswegen war ich relativ verwirrt, wer denn klingelt. Es war ein Expressbote, der ein Paket abgegeben hat, das aber nicht für mich war, sondern für Anna. Und ich sehe es jetzt da hinten und ich möchte das genauer sehen, denn natürlich habe ich dich schon vor langer Zeit eingeladen, aber ich wollte natürlich im Hintergrund dessen, dass du ein Buch geschrieben hast, und ich freue mich sehr über dieses Buch, Anushka, die junge osteuropäische Küche, vegetarisch und kreativ, denn das hier ist, ich muss einfach sagen, ein Buch, auf das ich mich fast am meisten aller meiner KollegInnen freue. Denn es ist nicht so ein typisches, ich habe hier so einen Influencer vorne auf dem Cover und ich lächle in die Kamera und mache einen Daumen hoch, sondern ich habe hier wirklich einfach ein wunderschönes Buch und ich habe auch schon ein paar Bilder dazu gesehen. Denn ihr wisst, manchmal, wenn Gäste hier sind, dann kochen wir danach, und wenn Anna schon mal hier ist, dann kann ich es nicht verstreichen lassen und wir müssen danach kochen. Und zwar 1-2 Rezepte aus ihrem neuen Buch, und wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr das auch schon vorbestellen. Ich werde den Link unten in die Beschreibung reinhauen. Du gibst mir den einfach und dann machen wir das mit der Provisionszahlung einfach irgendwie unter der Hand. Ne?
Kannst du dich beim Christian Verlag melden?
Dann melde ich mich beim Christian Verlag. Grüße gehen raus. Und ich freue mich wirklich riesig auf das Buch dann auch mal hier. Erstmal die Shownotes, und ich freue mich darauf, das selber durchblättern zu können. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn ich jetzt schon beim Thema deinem Buch bin und was wir heute kochen werden, dann habe ich die nächste Kategorie für uns, und die da nennt sich
die Spezialität des Hauses.
Und ich bin in dem Falle das Haus.
Was?
Ich bin in dem Falle das
Haus. Du bist das Haus. Okay. Ja. Und es ist ein bisschen gemein, denn was heißt gemein? Ich habe mir das ein bisschen gewünscht. Denn ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, was du davon hältst, ich habe irgendwann mal Chef's Table geguckt, und es ging um das White Rabbit in Moskau. Hast du das gesehen, die Folge? Und er hat diese traditionelle oder auch sehr lang verschollene Gerichte irgendwie wieder zum Leben erweckt. Wobei ich glaube, das Rezept, was ich mir von dir gewünscht habe, das ist, glaube ich, ein beständiges gewesen. Und ich habe mir dieses Rezept immer gewünscht, und seit Tagen, seitdem ich weiß, dass du kommst, ich habe auch schon so vielen Leuten erzählt, das machen wir. Und ich sage, heb mir ein Stück auf, ich will das auch probieren, ist der Honigkuchen. Der hochgestapelte Honigkuchen. Und für alle, die den Podcast über YouTube gucken, ich blende jetzt mal ein Bild ein. Annas Kopf ist jetzt ein Honigkuchen. Und wenn ihr dieses Bild seht, dann will man noch reinbeißen. Und genau das Rezept machen wir nach. Und wenn du mir aber ganz kurz, für alle, die jetzt irgendwie lieber hören als sehen, vielleicht könntest du einen kurzen Ablauf geben, was der Honigkuchen ist und wie es geht. So als grobe, nicht mit Mengenangaben, nur so grob.
Also vielleicht zum Hintergrund zuerst, weil du meintest, ist ein beständiges Rezept, ist so semi-korrekt. Also es stimmt, es gibt's schon quasi ewig und es wird auch immer gemacht. Aber es gab halt irgendwann ja so einen krassen Umbruch der Sowjetunion hieß. Und müssen wir jetzt nicht ausweiten oder meine Haltung dazu beschreiben. Ich glaube, das sieht man auch auf meinem Profil. Aber es gab da, was Essen angeht, eine riesige Zäsur, weil dann auch natürlich mehr Arbeitskraft gebraucht wurde. Und quasi auch Hausfrauen dezimiert wurde. Also Frauen mussten arbeiten gehen, sagen wir, wie es ist. Und Kinder kamen da auch ganz früh in Hort oder halt Kindertagesstätte. Und dann ist man dazu übergegangen, das Essen zu industrialisieren. Also mit der gesamten Industrialisierung des Landes später auch, ne, oder der Länder, kam halt dann diese Convenience-Küche. Und das war so ein riesiger Bruch in diesen Rezepten, die wir heute kennen und die auch viele irgendwie als russisch oder ukrainisch bezeichnen würden oder wo man auch immer das lokalisiert. Es wurde etwas genommen, was so geil war. Und mittlerweile sagen wir, es ist das, was geil war. Aber wir machen eigentlich die Convenience-Sowjet-Version davon ganz oft. Sowas wie Olivier-Salat, das ist halt so ein Winterkartoffelsalat. Mhm. Das war früher so ein Ding, was mit so Wachteleier und Hummer und Krabben und keine Ahnung, was zubereitet wurde. Heute ist es so Dosenerbsen, Kartoffeln, Karotten, so eine Fleischwurst, so eine rosane.
Ist es in der Packung, in der Dose?
Nee, aber die sind halt so fett, halt diese Fleischwurst, ne, sowas halt. Und deswegen, früher wurde dieser Honigkuchen halt so mit den reduziertesten, natürlichsten Zutaten gemacht, die es gab. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, zum Beispiel den Honig zu punchen oder so wenig wie möglich reinzumachen, weil es natürlich auch nicht mehr so da war, ne, außer auf dem Land oder halt in der Stadt halt weniger verfügbar. Und irgendwann, also wenn man diesen Kuchen mittlerweile kauft und den damit vergleicht, wie man den selber macht, das sind so zwei unterschiedliche Welten. Und ich habe versucht, dieses Rezept so zu machen, wie ich das kannte, was so ungefähr die Sowjetversion ist, aber irgendwie dahin zu bringen, wie das früher gemacht wurde.
Aber hast du die Erfahrung von dem Kuchen? Wo hast du das Rezept her? Hast du das irgendwann mal von Mama? Und hast du das geschmeckt, wie das natürlich sein muss? Und hast du geschmeckt, wie es dann gemacht worden ist im Nachhinein?
Ja.
Also, hast du auf beides ja geantwortet. Ja. Das war auch richtig. Okay, ja. Wollte nur mal fragen, ob da kurz ein Aussetzer war oder so. Du hast beide Versionen geschmeckt?
Ja.
Und hast dich jetzt für die...
Nicht convenient.
Perfekt, ich freue mich.
Ja.
Okay, da freue ich mich. Wie ist der Vorgang? Was sind die Grundzutaten?
Ist eigentlich sehr reduziert. Honig, Mehl, Zucker, Backpulver.
Butter.
Butter, Schmand.
Ja.
Immer Schmand. Und das ist halt das, was zum Beispiel hier nicht zu bekommen ist. Drüben hatten wir immer eigenen Schmand, ne, aus der Milch, die wir auch selber von der Kuh
dankend Schmand kommt empfangen von der Kuh, haben. Leute. Ja.
Und dann, hat man halt die Milch durch diese Pasteurisationsmaschine.
Pasteurisierung?
Pasteurisierungsmaschine.
Ja, die finde ich schon gut. Ja.
Maschine gejagt. Und dann, eigenen Schmand. Und der hatte so gefühlt 110% Fett.
Ja.
Das bekommt man hier natürlich
nicht. Das wird immer wieder gesagt, dass die Molkereiprodukte auch in russischen Supermärkten wesentlich fetter sind, als die wir hier kriegen.
Ja, die sind halt weniger behandelt.
Öffnet euch, deutsche Supermärkte. Öffnet euch gegenüber fetten Produkten.
Wirklich.
Fettarm war gestern. Keiner ist von fetten Schmand jemals richtig fett geworden. Von daher öffnet euch dem fetten Schmand gegenüber.
Genau, also dafür den fettesten Schmand nehmen, den man auf jeden Fall finden kann. Und ich glaube, in handelsüblichen Supermarkt ist das Creme Fraiche. Meistens mit 28% Fett oder so. Schmand hat, glaube ich, so 20, 22.
Ich kann gleich mal am Kühlschrank gucken. Ja. Ich glaube, wir haben natürlich den...
Und saure Sahne ist so bis 16 oder so.
Mhm.
Ja, irgendwie so ist das gestaffelt. Und auf jeden Fall, ich würde halt immer sonst sagen, nehmt Schmand. Aber in dem Fall halt Creme Fraiche oder das, was das nächste fettere ist. Fettere.
Und natürlich einfach den Prozentangaben und umso fetter schlag zu. Butter zählt nicht.
Butter zählt nicht.
Die braucht er sowieso.
Ja. Mhm. Und also viel Hexenwerk ist es nicht. Es ist nur ein bisschen Zeit und Geduld, weil du musst halt diese Honigmasse.
Das haben die Leute vom Podcast. Die hören diesen Podcast nicht ohne Grund. Die haben vor allem eins und das ist Geduld. Das können die nebenbei, das können die einfach verbinden. Also in der Zeit, wo ihr diesen Podcast hört, und die beiden davor. Habt ihr die Honigtorte fertig?
ja,
stimmt. Oder?
Ja.
Top.
Ja.
Es ist ganz viel geschichtet. Sprich, du musst dann wahrscheinlich eine Schicht, wie ist das mit Backen? Also Schichten, Backen? Oder ist das so wie ein Baumkuchen? Oder wie geht das?
Nee, also erstmal vielleicht, dazu gesagt, dass der Honig in die Böden reinkommt und nicht in die Creme. Ich glaube, das denken viele anders. Genau, das sind Honigböden. Und man muss halt diese Honigmasse warm machen, dann kommt Backpulver rein und dann ist ja immer so ein, schäumt es auf, das lockert das so ein bisschen auf, dann kommt da Mehl rein, muss die erstmal ein bisschen stehen und sich setzen und dann werden daraus die Bögen gemacht. Und das ist halt für mich so voll krass, so ein Kindheitsding. Wenn diese Honigmasse auf dem Herd steht, bin ich direkt irgendwie 8 gefühlt.
Vom Geruch her?
Ja, genau, werde ich direkt so zurückgeschmissen. Und genau, und dann hast du ganz viel Teig, aus denen du also ich mache immer so 16 bis 22 Böden, aber nach oben hin gibt's keine Grenze. Und dann nimmt man diese knetartige Honigmasse, die man eigentlich nicht Teig nennen kann, weil da ist so wenig Mehl drin.
Ja.
Und dann rollt man die ganz dünn aus, so 3 bis 4 Millimeter dünn. Und dann werden die auch nur so 2, 3 bis 5 Minuten im Ofen gebacken. Und davon halt, wie gesagt, einige. Und dann schneidest du aus diesen Fladen deine Form aus, ob du eckig, dreieckig, rund haben magst. Das Übrige wird zum Krümmeln da gelassen, weil dieser Kuchen oder diese Torte hat auch irgendwie kein Schmuckbeiwerk, sondern es wird einfach nur drüber gekrümmelt und das ist auch das Ding, es genügt. Und das sind halt, wie gesagt, gefühlt 4 Zutaten, aber es ist so das geilste, süße Ding, was daraus werden kann. Und ich bin eigentlich wirklich gar kein Süßmaul, so. Also ich esse auch nie Dessert, wenn ich irgendwo draußen esse. Ich würde auch nie auf die Idee kommen. So, mein Mann ist immer so, schafft den Süßkram rein ins Haus und ich bin immer sauer, weil es dann doch irgendwie lange. Aber ich würde nie irgendwie freiwillig so von alleine drauf kommen, Süßes zu essen. Aber wenn irgendwo selbstgemachter Medavik ist, bin ich immer so her damit.
Medavik ist der Name.
Ja.
Des Rezepts, was wir gleich machen werden. Nach diesem Podcast für euch, ihr werdet wahrscheinlich, der Podcast kommt immer sonntags raus. Und 2 Tage später, nämlich am Dienstag, folgt dann das YouTube-Video von Anna und mir zum Medavik.
Medavik.
Ich versuche es, ich übe noch ein bisschen, hab noch ein bisschen Zeit dafür. Aber wenn du jetzt nur eine einzige Süßigkeit für den Rest deines Lebens essen könntest, wäre es der Kuchen oder wäre es was anderes?
Pat, es gibt noch eine andere Schichtgeschichte.
Ja, aber es ist, eine Essiggurke zählt nicht als Süßigkeit, Anna. Denn jeder, der Anna folgt, der weiß.
Was ist, wenn man die Essiggurke in so ein
Brioche-Brötchen legt? Ist die Essiggurkenkönigin und sie macht alles mit Essiggurken. Nee, da auch dann nicht. Auch nicht gezuckert. Nein.
Also es gibt noch eine andere Schichttorte oder Schichtkuchengeschichte. Es ist der Napoleon-Kuchen.
Aha.
Und ist ähnlich, nur ohne Honig und eher mit so einem sandigen Boden. Wie heißt das? Sag doch mal.
Du, was meinst du? Oh Gott, Activity, was muss ich tun?
Wie heißen diese Kekse, die so Mürbeteig?
Ach so.
Ja, so, meine Güte.
Ja, der gute alte 3-2-1-Teig.
So ähnlich, genau, aber halt auch mit Schmandcreme, nur so ein bisschen anders, nicht so aufgeschlagen wie bei Medavik. Und entweder der oder der.
Okay, also bist du schon die Kuchenmaus?
Nein.
Nee, nicht? Schokolade? Gar nicht. Oh, Hass. Ich sehe puren Hass in ihrem Gesicht. Auch nicht. Ich muss sagen, ich habe leider mein Herz an Schokolade verloren. Aber Kuchen geht immer. Ich bin auch mittlerweile in einem Alter, der baut statt einem Mittagessen lieber mal Kaffee und Kuchen ein. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Das, wenn das Ganze schön ist und so, ein bisschen zu recht. Aber ich frühstücke auch sehr spät. Ich frühstücke so gegen 12, 1 Uhr eigentlich erst. Und dann ist so Kaffee, Kuchen ganz geil, so zwischen Abendessen und Brunch, Frühstück. Das finde ich immer ganz okay. Wenn du jetzt, okay, das die Süßigkeit ist, bleibt bei Kuchen.
Ja.
Nehmen wir an, du bist jetzt bei Freunden und Freundinnen eingeladen und ihr, weiß ich nicht, was macht man so unter Freunden und Freundinnen? Ihr spielt Monopoly, Strip-Poker, Hogwarts Legacy, was weiß ich was. Und du musst einen Snack mitbringen.
Mhm.
Welchen Snack würdest du mitbringen?
Auf jeden Fall nichts Süßes. Ich glaube, was Gebackenes. Also ich bringe ja immer gern Challah mit, also so einen Hefezopf.
Ist das der, den du in der Bahn vergessen hast, den du mir auch mitbringen wolltest?
Ja.
Darf ich mir vorstellen, hast du den oben draufgelegt?
Ja, tatsächlich.
Also Anna wollte mir einen Hefezopf mitbringen, hat sich direkt an der Tür schon entschuldigt mit einem Strauß Blumen. Wie gesagt, das habe ich leider vergessen. Und ich stelle mir jetzt vor, wie dieser super schön geflochtene Hefezopf oben auf diesen Gittern drauf liegt und einsam eine Runde nach der anderen fährt und vermutlich in Hamm auch geteilt wird der Zug und schon längst, weiß ich nicht, mit der transsibirischen Eisenbahn dann doch wieder woanders hingefahren. Keine Ahnung. Also wo ist dieser Hefezopf? Der ist in der Bahn oben geblieben?
Ja, neben meinem Koffer unter meiner Jacke, die ich dann...
Hast du die auch vergessen?
Bitte? Nee.
Ach so.
Die Jacke habe ich dann hastig genommen.
Der ist oben. Okay. Und der ist weitergefahren. Aber in der Form noch?
Nö, einfach in der Tüte.
Ach so.
Welche Form?
Ich weiß nicht, vielleicht muss er irgendwie noch in der... Stimmt, der wird ja quasi auf dem Blech und dann fertig aus, ist keine Form. Na gut, naja. Ich komme ja heute noch in den Geschmack deiner Backwaren. Bei deinem Kanal. Da bist du ja jede Woche auf kulinarischer Weltreise. Du kochst ja Sachen aus aller Welt. Du hast einen Schwerpunkt, würde ich mal sagen, auf östlicher Küche.
Ja.
Aber im Prinzip stoppt dich nichts davor, irische Gerichte zu machen, italienische Gerichte zu machen, Gerichte aus dem Libanon nachzumachen. Du bist überall. Wenn du durch diese Sprachnachrichten, die dich ja jede Woche erreichen, ich weiß nicht, wie viele du bekommst, davon machst du dann pro, wie viele Rezeptvideos machst du pro Woche?
Zwei. Drei manchmal.
Da kommen im Jahr ein paar zusammen. Hast du schon für dich die perfekte Länderküche ausgemacht? Gibt's für dich die, wo du sagst, da sehe ich mich, das ist mein Ding, das ist die, die könnte ich bis zum Ende meines Lebens weiterkochen?
Nee, aber vielleicht andersherum. Ich weiß zum Beispiel mittlerweile, welche Küchen es nicht sind.
Hervorragend. Ausschlussverfahren, finde ich gut. Welche sind es nicht?
Und damit mache ich mir bestimmt ganz viele Feinde.
Nein, alles sich, Freunde hier.
An sich mag ich die einzelnen Bestandteile, aber es, zum Beispiel mexikanische oder so Tex-Mex, Ami-Verstehen von mexikanischer Küche, was man hier irgendwie sehr viel findet, vor allem in Berlin und die Leute lieben es ja. Aber ich bin so...
Meist Tacos?
Ja, Burrito bin ich so... kann ich essen, aber also ist nichts, wo ich so einen Drive zu hätte.
Mach dich nicht weiter an, meinst du? Das ist halt okay. Noch eine? Oder hatte ich irgendeine besonders überrascht?
Ich bin immer wieder aufs Neue tatsächlich von der georgischen Küche überrascht. Liebe ich.
Ja.
Und also es ist krass, wie viel auch so kulturell aus dem Land kommt. Also man sagt ja auch immer so Wiege des Weines und so. Und hier, ich habe das Gefühl, im Westen weiß keiner, dass der Wein... Ja, siehst du? So.
Ja.
Und ich finde halt, die Küche ist so reich an allem. Es müsste mehr georgische Läden hier geben. Ich glaube,
wobei in Berlin gibt's einige, ne?
Ja, ich glaube so drei kenne ich vom Namen. Aber ich meine allgemein Deutschland. Es müsste mehr so eine. Weil es gibt auch so mexikanische Ketten. Es gibt keine georgische Kette und das stört mich.
Es gibt mexikanische Ketten in Deutschland?
Ja klar.
Was gibt's denn da? Sausalitos meinst du? Das ist, ist das nicht so eine Barkneipe oder was?
Nee, aber das, was auch am Kudamm ist, sag doch mal, da ist auch so ein Burrito-Laden.
Keine Ahnung, ich kenne nur Taqueria El Oso, da, die ist im Pfefferberg, aber ich finde, das hat sich hier nie durchgesetzt. Es gibt ja diese eine große Kette. Aber ich glaube, die hat es nie hierher geschafft. Aber georgisch vermisse ich auch außerhalb Berlins komplett. Ich weiß nur, es gab mal ein Jahr, war Georgien wie so eine Art Partnerstadt von allem. Da war ich noch in Frankfurt und da war das Museumsuperfest oder das Main-Superfest, keine Ahnung. Und es war Gastland war Georgien. Es war alles in Richtung Georgien. Und hier in Berlin hast du so ein paar Restaurants. Das kennt man durch diese spitz zulaufenden Gebäcke. In der Mitte so ein Ei, was man dann verrührt. Khachapuri, dann die Khinkali, die aber, also zumindest kenne ich es von Leuten, die sagen immer, geh aber ab 17 Uhr hin, weil eine Stunde später sind alle Khinkali weg. Also das sind die ersten Sachen, die quasi verkauft werden. Ah, das machen wir. Ich werde, vielleicht hast du Lust, ich werde das Video von den Khinkali, was ich von dir habe, nochmal posten, lade ich auch nochmal ein, wenn du magst, dass wir quasi so ein bisschen das hier zelebrieren, dass du da warst und das ist ein Rezept, das ich vor, zumindest kenne ich dich schon 1,5 Jahre, weil es ist schon 1,5 Jahre her, ich das gemacht habe und poste es nochmal, weil das ist ein Rezept, mit einem veganen Nudelteig. Leute fragen immer, kannst du auch einen veganen Nudelteig? Das ist einer beispielsweise. Und das sind tolle Teigtaschen. Und ich liebe das, wenn du noch so ein bisschen Brühe drin hast, die du so auszuzeln kannst. Finde ich super lecker. Aber du hast recht, außerhalb von Berlin vermisse ich die georgische Küche komplett. Mhm. Aber es ist auch, ist, was ich aber mitnehme, ist immer viel Teig. Und auch viel Käse.
Und viel Koriander.
Viel Koriander,
ja. Das ist so geil gewürzt.
Aber es ist super lecker. Und wenn ihr die Chance habt, hier in Berlin, was gibt's denn? Es gibt, was haben wir in Berlin? Der Blaue Fuchs, war ich jetzt nicht so überzeugt, aber es gibt noch eins irgendwo in Schöneberg unten. Ich muss mal raus und ich schreib's hier in die Shownotes. Das finde ich ganz gut. Und wenn ich jetzt bei dir, das ist eine neue Kategorie, die nennt sich
Shrimply the Best.
Passt eigentlich ganz gut zu deinem Handtattoo, muss ich sagen. Ne?
Stimmt, ja.
Wie lange hält sich das? Du hast ja oft mal, also vielleicht kannst du es kurz in die Kamera zeigen. Anna hat auf ihrer Hand ein Shrimp tätowiert. Was? Ist es nicht? Ist es, was ist es?
Das ist so ein Ammonitentier, das ist so ein Urzeit.
Also wer Pokémon gespielt hat, Ammonitas, das,
stimmt,
oder?
Ja.
Das ist auf ihrer Hand und das, mir wurde immer gesagt, wenn du auf die Handinnenfläche tätowierst, das hält nicht lang.
Muss ich widersprechen, aber ich glaube, das kommt auch sehr viel auf die Haut an. Das wurde noch keinmal nachgestochen. Ich wollte es die ganze Zeit machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, mittlerweile 5 Jahre alt.
Stört dich das vom Sehen? Weil früher, das erste Mal, als ich meine Unterarm tätowiert habe, das ist mir sehr lange aufgefallen. Weil alle anderen Tattoos sind quasi nicht sichtbar bei mir, aber das war sofort sichtbar. Und die Hand ist natürlich was immer da ist. Das, blendest du das aus oder geht das einigermaßen?
Ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt einfach.
Alles klar, ich tätowiere mir ja sowas von die Hände.
Ja, da kann ich dir meinen Tätowierer in Berlin hier empfehlen.
Hast du einen guten?
Das ist von ihm, ja.
Ich suche nämlich wirklich einen guten. Weißt du, was ich schwierig finde bei Tätowierern? Umso teurer und besser die werden, umso weniger haben die Bock, deinen Scheiß zu machen.
Ja.
Die sagen dann einfach, das finde ich ganz schwierig, die sagen dann erstmal eine Anzahlung von 50 bis 150 Euro und dann kommst du vorbei und am gleichen Tag noch, vielleicht schreibt man vorher eine Mail hin und her und dann kommst du dahin, er zeichnet was und sagt, so, jetzt geht's los. Aber du hast dich noch nicht so richtig damit identifiziert. Ich suche einen Tätowierer und wenn das jemand hört, der sich meinen Körper anschaut und sagt, weißt du was, dann mach mal das hier. Wie findest du das, dass ich mit mir ein bisschen auseinandersetze und meinen Körper als Gesamtkunstwerk sieht, der er auch ist, und dass man da das Gesamtbild weiter vollendet und nicht der so sein Ding durchzieht, der sagt, er muss ja noch irgendwie eine Handschrift hinterlassen. Wenn du da jemanden hast, dann bin ich down.
Dann dürfte er dann auch unterschreiben, wenn schon keine Handschrift?
Oder also die eigene Handschrift schon, aber ich will das Bild mit aussuchen, was drauf gemacht wird. Ne?
Der ist schwierig, wenn sich, also ich kann das auch nachvollziehen, weil manche Tattoo-Artists sind dann ja auch irgendwann mehr Artists als irgendwie eine dienstleistende Person, die dir einfach nur was draufklatscht.
Ja.
Ist halt, musst du abwägen und danach suchen vielleicht.
Ja, ich bin halt so ordnungsliebend und will immer so alles so in einem Style haben und wenn aber jeder neue Artist sein Ding drauf hinterlässt, dann sehe ich aus am Ende wie so ein College-Blog. Weißt du, wo...
So wie ich?
Weiß nicht, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Also ich glaube aber, dass du... Weiß ich nicht, ist das nicht? Keine einheitliche Sprache von deinen Tattoos?
Nee.
Nee? Okay. Wir hatten schon eine Kategorie angebrochen, ne?
Ja, Shrimply the Best.
Richtig! Und zwar geht's bei Shrimply the Best darum, dass ich einfach so... Wie hieß diese Sendung früher, wo man quasi Home Raiders... Ich breche eine Tür auf, renn durch und geh zu dir an den Kühlschrank. Mhm. Du versuchst dich mir noch in den Weg zu stellen, aber hast keine Chance. Ich schaue rein und ich finde immer 3 Zutaten bei dir, die bei dir zu Hause sind. Und diese 3 Zutaten sind bei dir immer da. Die hast du da, damit es dir gut geht. Welche 3 Zutaten finde ich bei dir im Kühlschrank, wenn du nicht damit rechnest, dass ich komme und mach den Kühlschrank auf?
Gurken, Mayo, Butter.
Perfekt, danke. Nehmen wir genauso. Gurken, Mayo, Butter. Geil. Das ging schnell. Und es sind 2 neue dabei. Ich glaube, es sind 2 neue dabei. Mhm. Butter ist, glaube ich, die meistgesagteste Antwort. Mhm. Finde ich gut. Wir sind hier alle Team Butter. Und das war einer der schnellsten Shrimply the Best Kategorien, die ich jemals hier drin hatte, auch wenn ich ein bisschen ausgeufert bin. Aber das ist vollkommen okay. Das ist wirklich vollkommen okay.
Also mit Gurken sind Gewürzgurkengläser gemeint, ne?
Was macht für dich die perfekte Gurke? Nicht, was ihr denkt. Die perfekte, also Anna ist wirklich von der Öffentlichkeit gewählte Gurkenkönigin, denn bei ihr findet die Essiggurke immer einen Platz im Schrank. Und ich glaube, du hast auch schon jegliche Rezepte, Koch-Gar-Methoden mit ihr ausprobiert. Mhm. Frittiert. Mhm. Geil. Mhm. Wie Kapern wahrscheinlich, ne?
Geiler.
Geiler? Mhm. Was ist für dich die perfekte Gurke?
Ich überlege, wie ich nicht ausufer. Also erstmal Spreewald meldet euch, ich bin bereit.
Für die Kooperation?
Für alles. Ich will die Gurkenkönigin werden.
Richtig.
Ich ziehe mir auch so eine, ich glaube, das ist eine sorbische Tracht, die die Gurkenkönigin dann trägt.
Ja.
Sofort. Also, ich kann mich nie entscheiden. Also das Problem erstmal an den Gurken, die man ja hier im Supermarkt findet, da sind wir wieder bei der Supermarktproblematik mit Fett im Schmand, ist für mich ungefähr vergleichbar auch mit Essig in der Gurke. Da ist dann aber zu viel. Und das finde ich halt so schade. Und da bin ich wieder für so osteuropäische Supermärkte, ob polnisch oder russisch, ukrainisch, egal, reinlaufen und die Gläser mitnehmen, die trüb aussehen. Weil das sind die besten Gurken.
Wirklich?
Ja.
Ich habe hier aktuell ein guter alter Kochkollege, der ist hier mit dabei. Und ich hatte gestern ein Essiggurkenglas. Das habe ich nämlich nicht in den Kühlschrank gestellt, obwohl es geöffnet war. Sondern hier neben in den Vorratsschrank. Und es war milchig geworden. Und wir haben uns dazu entschlossen.
Sind das Essiggurken?
Das sind Essiggurken, süß-saurer Sud.
Ja, das ist ja nämlich dann der Unterschied. Also es gibt ja Essig eingelegt und gesalzen, also Milch vergoren.
Ah.
Und das sind dann die trüben, die Milch
vergoren. Ja, okay, da waren die schlecht.
Okay, ja. Ja, weil die klaren sind ja die mit Essig und die sind halt so, sind geil. Vor allem auch so die Cornichons und so die kleineren.
Ja.
Die bin ich ein Freund von, mag ich. Aber die Milchvergorenen, das ist halt für mich so die geile Kunst. Dann ist es so, einlegen ist halt nicht einfach Sachen in Essig schmeißen, was auch geil ist und was einfach ist. Und ich bin immer pro, weil es für Menschen, die auch nichts damit anfangen können, zugänglich ist. Aber Lebensmitteln wortwörtlich vergammeln zu lassen, auf eine Art, dass die dann noch besser schmecken.
Kontrolliert vergammeln lassen, ist ja Fermentation.
Ja, ist halt für mich so das wahre Ding. Und ich liebe halt diese milchsauer vergorenen.
Und die kriegst du im Supermarkt so nicht?
Voll selten. Also zumindest im Westen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, weil ihr seid ja, nee, Brandenburg ist da. Könnte anders sein, aber bei mir, also wenn ich so bei Rewe durchs Regal gucke, ist alles klar. Wenn da irgendwie so ein Glas Milchsäure...
Wenn ich bei Rewe reingehe, ist alles klar für mich. Ist alles klar.
Ich sehe nur Essig, ich gehe raus.
Ich weiß nur, dass hier auf den Märkten, wenn ich hier auf den Wochenmarkt gehe, dann hast du zu 80% einen Stand, wo jemand so drei Fässer hat und du kannst dir Gurken rausholen.
Ja, erste Adresse, wenn Kirmes ist bei uns.
Hä?
Meine erste Adresse, wenn bei uns Kirmes ist.
Es gibt bei euch eine Kirmes, wo Gurken angeboten werden?
Ja.
Das gibt's bei uns im Rhein-Main-Gebiet aber nicht. Da gibt's einen Gurkenstand?
Ich gehe auf die Kirmes, die fängt an mit einem Gurkenstand.
Nein.
Ich gehe dahin, ich nehme mir eine Gurke.
Ich überlege gerade, ob man daraus irgendwie ein Streetfood machen könnte. Aber so wie ein, wie heißt es auf dieses amerikanische furchtbare Streetfood auf dem
Corndog?
Corndog, aber mit einer Gurke.
Cornpickle.
Cornpickle. Pickle-Corn. Cornpickle. Auf dem It's Cucumber on Stick. Das finde ich eigentlich ganz geil. Frittiert.
Ja. Ja.
Schenke ich dir die Idee. Nein, wir hatten es wahrscheinlich schon selber. Und von der Gurke zu einer weiteren Empfehlung. Und damit wären wir bei der letzten Kategorie des Tages heute hier. Und die nennt sich
die Empfehlung des Tages.
Bei der Empfehlung des Tages wünsche ich mir, und ich bin mir sicher, ich kann von dir tolle Sachen lernen und tolle Sachen als Empfehlung mit aufnehmen. Und ich habe so ein Linktree gebaut, wo ich mein Equipment mit quasi empfehle. Und da ist eine neue Kategorie dazu gekommen. Empfohlene Literatur von meinen Gästen. Und ich wünsche mir von dir eine Kochbuchempfehlung. Weil wenn ich hätte es mir vorgestellt, dass wenn ich zu dir nach Hause komme, dass ich auf jeden Fall auch ein Regal finde mit Kochbüchern, in die du auch ganz gerne reinschaust, wo du auch sagst, nee, das ist scheiße, das fliegt raus, nur die guten sind da drin. Kann ich mir vorstellen, dass du auch beschissen rausfliegen lässt. Wobei ich hab heute ein Geschenk für dich. Es kommt von Herzen und ich weiß, dass es die richtige trifft. Und das ist nämlich meine Kochbuchempfehlung für dich.
Okay.
Ich stehe kurz auf. Ich weiß doch, wie der Hase läuft. Das ist dein Kochbuch von mir für dich.
Oha.
Bitte sehr.
Geil.
Lies doch kurz den Titel vor, dann haben wir.
Das inoffizielle Kochbuch für Harry Potter Fans.
Ich weiß überhaupt nicht, ob du Harry Potter Fan bist oder nicht.
Ja, aber
Tom, bist du wirklich?
Ist das sein richtiger Name? Tom Grin, das ist ja richtig.
Meiner?
Nee, von dem.
Von dem?
Ja.
Ich weiß es nicht, ja, kann schon sein.
Geil.
Guck mal hier, der hat sogar eine autorische Blutlinie vielleicht weitergeführt. Könnte ja sein.
Könnte ja sein. Ich mach das jetzt auch.
Ja, gerne. Ich bin ja auch gerade so ein bisschen in Gesprächen mit Verlagen. Und dieser Verlag hat mir ein paar Bücher zugeschickt und ich dachte mir, kann nicht euer Ernst sein, was da für eine Scheiße dabei. Entschuldigung, wenn der Verlag irgendwie zuhört, aber es war einfach wirklich viel Scheiße und das fand ich zumindest witzig. Und das nennt sich das inoffizielle Kochbuch für alle Harry Potter Fans. Weiterhin habe ich die Kategorie unterbrochen. Anna hat immer noch keine Empfehlung abgegeben, aber ich dachte mir, ich will dir irgendwas mitgeben. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, um irgendwas vorzubereiten, wegen Knoblauchöl oder so, aber das Kochbuch,
danke,
das verlange ich von dir, dass es in deinem Kochbuchregal steht.
Das wird es.
Wirklich?
Ja, klar. Voll geil. Danke.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Du kannst ja mal gucken, ob es geil ist.
Butterbier nachmachen erstmal.
Oh ja, das ist 100% drin.
Ich weiß, also wenn nicht, dann kommt es in den Müll.
Das ist richtig. Guck mal bitte kurz nach. Weil das war wirklich eine Sache, die hätte ich immer gerne probiert.
Was denn hier?
Auch weil ich nicht ganz weiß, was Butterbier sein soll.
Ich habe nicht mal ein Register. Cool.
Hat's nicht?
Nee.
Vielleicht ist es alphabetisch geordnet und du hast auf Seite 2 das Butterbier.
Nee. Giggelwasser als Getränke ist schon mal.
Giggelwasser? Einfach nur Schnaps wahrscheinlich, hochprozentiger.
Mhm. Bis da vorne ein bisschen.
Wir gucken da gleich mal rein, Anna. Das hat auch keinen Zweck.
Butterbier.
Hast du?
Ja.
Und? Wir gucken da gleich mal rein, ob es gut ist. Und wenn es gut ist, dann schreiben wir es trotzdem nicht in die Empfehlung. Aber deine Empfehlung, die kommt jetzt.
Ja, ich war letztens ein bisschen sauer. Es fängt gut an.
Was macht dich sauer, Anna? Teils
die Welt
mit ein.
Sauer. Nein, aber ich hatte schon immer.
Das hat, warte mal, gerne. Ich unterbreche schon wieder. Das hat Jan Lindemann gesagt. Ich finde dich super geil, auch auf dem Kanal, weil du scheinst einfach die ganze Welt zu hassen.
Ja.
Und das drückst du auch aus auf deinem Kanal. Das finden wir alle hervorragend, dass du jemand bist, der auch einfach mal sagt, ich finde dich scheiße. Mhm. Ich finde es scheiße, was du machst. Ich finde es nicht korrekt, was du machst. Und deswegen finde ich dich scheiße.
Ja, was? Also heile Welt gibt's bei mir nicht.
Nee.
Das muss man als Voraussetzung mitnehmen. Genau.
Und wo kanalisierst du deinen Hass jetzt drauf? Was fandest du nicht gut?
Also ich hatte meine ursprüngliche Idee, wenn es mal mein eigenes Kochbuch werden sollte, weil das ist ja so ein Verlagsbuch, wofür ich als Autorin quasi angeheuert wurde, thematisch natürlich, was zu mir passt. Ne?
Ja.
Es ist aber nicht mein Kochbuch.
Nein.
Das muss man, also es ist schon mein Kochbuch. Ich habe alles darin gemacht, aber es ist der Verlag hat mich quasi entsprechend dem Thema, was die rausbringen wollten, gecastet, so gesehen.
Was haben Sie sich vorgestellt?
Sie wollten ein vegetarisch-veganes Buch zur osteuropäischen Küche.
Ja. Deswegen haben sie dich gefunden.
So.
Aber haben Sie mit Absicht nicht dein Gesicht vorne drauf gedruckt? Weil ich habe das Gefühl, dass viele. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Verlage gerade darauf aus sind, Influencer zu finden, über deren Reichweite schnelles Geld zu machen. Und das sind meistens qualitativ keine guten Kochbücher und zack, weg mit dem ganzen Scheiß.
Ich hatte noch gar keine Reichweite, als die mich angeheuert haben.
2021?
Ja, da hattest du 3000 Follower oder so.
Stimmt, das kam jetzt in letzter Zeit vor allem auch durch das neue Format, finde ich, dass das ordentlich zugenommen hat, ne?
Ja.
Ja.
Genau, aber zurück zur Kategorie.
Gerne.
Nee, meine Idee war ja, und das versuche ich ja auch so ein bisschen in meinen Rezepten oder meiner Anleitung zum Kochen irgendwie zu geben, dass man keine Mengenangaben macht, sondern sagt, das hast du da, das kannst du daraus machen.
Ja.
Und das neue oder das letzte New York Times Kochbuch ist so ein rotes, auch vom Christian Verlag, das ist genauso aufgebaut. Und ich hasse es, weil ich das machen wollte, es war meine Idee.
Hast du keine Mengenangaben in deinem Buch?
Doch, natürlich, aber wenn ich eins gemacht hätte, so wie ich Bock drauf gehabt hätte, wäre das nämlich genauso aufgebaut.
Ja.
Einfach nur zu sagen, das und das passt zusammen, versuch doch mal noch das dazu zu nehmen oder das, wie so eine Mindmap für Rezepte, dass man selber nicht einfach nur stupide abmisst und kocht oder backt, sondern selber ein Gefühl dafür entwickelt, was zusammenpasst, wie viel wovon ich nehmen kann und eigentlich beim ohne Mengenangaben kochen, aber so ungefähr, Pi mal Daumen, ein Gefühl dafür entwickelt, selber
voll.
Sachen zu machen.
Ganz safe. Und ich finde diese ganzen Kommentare Richtung, wie viel Salz, wie viel Pfeffer hast du dran gemacht, wie viel Umdrehung und sowas. Mhm. Und das ist wie wenn du mit einem Navi durch die Straßen fährst. Du wirst dir niemals den Weg merken. Mach mal ohne. Guck mal, ob du dich in irgendwas heranhangeln kannst, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Und ich habe da auch ein Kochbuch. Ich habe mich erst gewundert darüber. Das haben mir zwei gute Freunde geschenkt. Und zwar heißt Splendido. Das ist Splendido, irgendwie ein italienisches Kochbuch. Und es gibt keine Mengenangaben. Es wird einfach nur hingeschrieben, das ist drin. Und jetzt versuch dich auch. Also wird man gesagt, nimm am besten nur eine Artischocke oder so. Aber es wird halt nicht gesagt, wie viel Olivenöl, wie viel dies, wie viel jenes. Und ich war erst verwirrt und dann dachte ich mir, genial. Mhm. Genial. So müssten Kochbücher sein, damit Leute verstehen, wie sie damit umgehen, damit sie auch einen eigenen Geschmack dafür entwickeln. Ja.
Und also ganz viele fragen mich so, wie ich kochen gelernt habe.
Aber wie heißt denn das Buch? Hast du da einen Namen von?
Das New York Times Cookbook.
Einfach. Ach so.
Yeah. Mhm.
Okay.
Also viele fragen mich, wie ich kochen gelernt habe und ich muss halt sagen, genau so. Und ich habe ja Rezepte von meiner Mutter teilweise hier verwurstet und ich musste dann ihre Rezepte aus ihrem Heftchen, was sie noch von drüben mitgebracht hat, so Schönschrift geschrieben, ja in Mengenangaben irgendwie fassen. Und das Schlimmste war, da steht dann halt so ein Becher davon. Mhm. Aber nicht mal so Ami-Becher, nicht so Cup, dass man auf Volumen, sondern da steht dann 2 Becher Mehl.
Und das hat 100 Becher, Gramm Schmand, den sie damals da gehabt hat.
Ja, genau.
Ja, was alles sein könnte.
Und sie weiß ja natürlich, wie der Becher aussah und wie viel da drin war. Und dann fragst du sie ja, okay, aber wann? Und dann heißt das schon, ja, merkst du schon. Und dann war ich so, boah, Mama, ich kann doch nicht in das Kochbuch schreiben, ja, merkst du schon, wann das okay ist. Merken die nicht. So. Aber ich würde schon gern ein Buch machen, wo dann wirklich steht, merkst du schon.
Ja.
Und wenn nicht, dann musst du das halt essen. Beim nächsten Mal machst du es so, dass du es merkst. Dass du, wenn du, ist ja auch am Ende Try and Error, ne?
Ja.
So.
Ist halt auch wieder eine eigene Zielgruppe, weil ich glaube, nicht jeder hat die Muße dazu, das dann auszuprobieren. Der will halt irgendwie was haben oder sie will irgendwas haben, wo man sagt, okay, das ist gelingsicher, so muss ich es machen, dann habe ich es auch. Das ist vielleicht so ein fortgeschrittenen Ansatz, den man da.
Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist schon Anfänger, aber ja. Dafür muss man vielleicht ein bisschen anders gestrickt sein. Und zwar übernimmt das Kochbuch ja so das Denken für dich und auch die Verantwortung.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach nur so. Du musst ja nicht kochen können, um zu kochen. Und du musst auch nicht kochen können, um was auf den Teller zu zaubern, ohne Mengenangaben. Und wenn man aber, glaube ich, einfach Menschen da heranführt und ich weiß es nicht von mir, aber ich hoffe, dass ich das kann oder ich versuche es zumindest mal zu machen, ist es, glaube ich, viel wertvoller auch für den Menschen selber, als, wie gesagt, wie so ein Navi, den durch die Küche zu lotsen.
Ja, nachhaltiger und ihr werdet mehr lernen, absolut. Das steht außer Frage. Wie war denn der Prozess jetzt von der Anfrage bis zum fertigen Kochbuch, was es jetzt ist, ist wahrscheinlich jetzt auch schon beim Lektorat gewesen und ist jetzt, geht jetzt in Druck und ab März ist es, glaube ich, da hast du gesagt. Wie waren die ersten Schritte? Nur, dass wir kurz die Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen mitnehmen, wie man so ein Kochbuch aufbaut. Du kriegst eine Anfrage, dann einigt man sich auf irgendwas und dann fängst du an und dann sagen die, wir brauchen 40 Rezepte von dir oder wie ist das?
Genau, also jetzt speziell beim Christian Verlag haben die so so eine Art Baukastensystem für deren Bücher, würde ich sagen. Haben natürlich irgendwie Teams, die sich Gedanken darum machen, wie der Markt funktioniert, was gerade auf dem Markt gefragt ist oder halt nicht gefragt ist, in welche Richtung die gerade was verlegen wollen. Und dann suchen die sich entsprechend Leute. Habe auch schon zum Beispiel auch eine Empfehlung aus Düsseldorf, vielleicht koch dich türkisch. Super liebes Ehepaar in Flingern, die haben ein Kochstudio, die machen auch Kochkurse und so. Die haben auch ein Buch beim Christian Verlag und das dann halt, ich glaube, Ramadan-Küche, auch cool. Ne? Die machen dann halt so thematische Sachen, aber darin haben die halt, wie gesagt, so ein Baukastenprinzip, Format steht, Anzahl der Seiten steht und man muss sich halt dementsprechend irgendwie organisieren. Natürlich kann man sagen, ich will weniger Fotos, mehr Rezepte oder weniger Rezepte, mehr Fotos. Aber es ist schon so ein vorgegebener Rahmen. Dann klärt man den rechtlichen Kram ab. Und dann legt man eigentlich los und dann kann man sich überlegen, also muss man sich auch überlegen, ob man die Fotos selber macht oder ob man die an Verlag abgibt oder extern jemanden anheuert, um die Fotos zu machen oder allein auch das Food Styling zum Beispiel, das wurde mir auch angeboten, dass ich quasi nur die Rezepte anliefere, aber das Styling und die Fotografie übernommen wird. Oder man übernimmt selber das Food Styling, aber die Fotos macht irgendwie anders. Mhm. Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt keinen einen Weg dafür. Aber man ist in einem Verlag schon in so einem Raster, wo man sich entlang abarbeitet quasi.
Hast du alles selber gemacht im Endeffekt?
Ja, außer Layout, Grafik und Lektorat und so. Und ein paar Fotos habe ich von einer Fotografin aus Kasachstan zugeliefert bekommen. Zum Beispiel so Landschaftsfotos. Zwei Fotos hat mein Kind gemacht tatsächlich mit der Analogkamera. aber sonst den Rest...
Wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf?
10.
Okay. Mhm. Das heißt, du hast gekocht und das Kind hat drauf losgeschossen?
Ja, genau. Oder ein Foto liebe ich ganz doll. Da waren wir auf dem Kinderbauernhof in Neuss und da war so eine Scheune und da war ein Fenster und da war so voll das schöne Licht und das Kind hatte die Knipse und ich habe dann ein Tomatenglas hingestellt und dann hat das Kind ein Foto davon gemacht und ich liebe das Foto. Das
so eingelegte Tomaten oder?
Ja.
Hab mir Anton letztens mitgebracht. Russisch eingelegte Tomaten habe ich vorher noch nie gehört, gesehen.
Lecker.
Ganz lecker, ja. Hat schon fast was Ketchup-artiges. Und wenn du jetzt quasi sagst, alles klar, Fotografin kommt irgendwie über einen Verlag oder das Styling kommt über den Verlag, dann musst du immer weiter Prozente abgeben wahrscheinlich. Ne? Dann musst du sagen,
genau, okay. Weil dein Anteil sich ja auch verringert.
Genau, aber du hast dann vorher eine große Summe bekommen?
Nee, große nicht.
Eigentlich fast gar nichts.
Also
du hast irgendwas bekommen, um diese Zeit ja, das ist ja quasi wie dein Gehalt, was du dann über die Zeit hast, um zu arbeiten fürs Buch. Mhm. Ne? Also hast du
wenn
eine Summe.
Wenn man so bezeichnen kann, ja.
War nicht gut?
Ich finde meinen Deal sehr gut, übrigens. Also auch wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte, die ja schon ein Buch gemacht haben, ist vor allem mein Anteil sehr gut.
An Prozenten am Ende?
Mhm.
Ja.
Und
können wir da von einem zweistelligen Bereich sprechen oder ist das?
Ja.
Von dem mittleren zweistelligen Bereich?
Oder? Du meinst von dem Anteil prozentuell?
Ja.
Ja.
Mittlerer zweistelliger Bereich.
Was ist für dich mittler?
Naja, so zwischen 20 und 50 Prozent.
Nee, drunter.
Nein, drunter, ja.
Und ich habe so in der Zeit erfahren, dass aber so zwischen 6 und 9%.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Die Norm ist, und das finde ich ja ganz krass.
Ja, und das ist quasi die... Wenn ich jetzt einen Fotograf hätte, der das fotografieren würde, dass er quasi genauso viel kriegen würde wie ich als Autor.
Ja.
Sprich, weiß nicht, du kriegst 8% von dem ganzen Umsatz oder Gewinn, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich vom Verkaufspreis.
Umsatz.
I don't know. Und der Fotograf bekommt einfach das Gleiche.
Ja.
Also dann mache ich halt doch alles mit meinem Handy.
Ja, aber man muss auch halt bedenken, ich war auch sehr unsicher, ob ich das machen soll, weil der Markt auch einfach so krass überfüllt ist mit Kochbüchern. Und gerade, wie du schon sagtest, ungefähr jede influenzende Person, ob die kocht oder nur Sachen zusammensetzt auf dem Teller und ein Kochbuch hat auf einmal. Und da dachte ich mir auch so, okay, braucht irgendwer noch ein Buch von einer weiteren?
Ja, von dir auf alle Fälle. Also von dir auf alle Fälle, ja.
So. Und dann, war ich auch unsicher, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, okay, eigentlich auch blöd darüber nachzudenken, weil wann kriegst du schon mal die Gelegenheit? Auch,
ja.
Ne, andersherum gedacht ist schon, und dann ist es aber auch, glaube ich, keine Sache, wo man aufs Geld schaut.
Das ist richtig.
So.
Wie war der Zeitraum für dich, den du dafür in Anspruch genommen hast? Also wie lange hast du produziert an diesem Kochbuch? Wie lange hast du gearbeitet daran?
Also ich habe mit einer sehr großen Pause dazwischen gearbeitet, weil die Anfrage kam Ende des Jahres 21.
Ja.
Und ich glaube, Vertrag habe ich unterschrieben Ende des Jahres 21.
Mhm.
Und dann sollte ich eigentlich Januar mit der Arbeit starten. Habe ich dann auch. Ich habe dann mit der Recherche angefangen, weil ich zum Beispiel auch sehr viel, weiß ich nicht, so Rezepte habe, die aus der christlichen Urzeit irgendwie so, halt so Fastenrezepte oder so, ne? Weil die einfach von Haus aus vegetarisch oder vegan sind. Ich habe halt danach recherchiert und die damit verbunden, was ich halt kenne aus dieser vegetarischen Fastenküche von drüben. Da habe ich halt mit der Recherche angefangen und dann kam halt der russische Angriffskrieg auf Ukraine und dann ist aber meine Muttersprache halt Russisch und dann habe ich auch direkt dem Verlag geschrieben und meinte halt so, ich glaube nicht, dass wir das rausbringen sollten. Und dann hieß es
marketingmäßig also, eine Katastrophe.
Ja, aber auch am Ende, so wofür?
Ja.
Gerade, ne, weißt du?
Ja.
Und auch wahrscheinlich auch in Zukunft. Und da war ich halt sehr froh, dass der Verlag auch sagte, verstehen wir, sehen wir genauso.
Ah, wir machen weiter. Jetzt kommt Arthur. Jetzt kommt Arthur.
Ja, gut. Erzähl ruhig weiter.
Ach so. genau, verstehen wir. Sehen wir genauso. Lass uns das vertagen. Und dann haben wir es zuerst auf unbestimmte Zeit vertagt, bis sich irgendwie alle halbwegs damit wohlgefühlt haben, irgendwas von einer ja muttersprachlichen, russischsprachigen Muttersprachlerin, so rum, zu veröffentlichen. Und dann war das, glaube ich, im September oder so Ende des Sommers, dass die dann gesagt haben, ja, also so Dezember hätten wir gern schon alles ready. Und ich war so, okay, Manuskript steht eigentlich. Aber eigentlich würde ich gern so die Hälfte der Rezepte austauschen.
Ja.
So, dann habe ich quasi, ich glaube wirklich so 60% des Buches umgeworfen, nochmal neu gemacht und musste dann auch entsprechend die Fotos neu machen. Und dann habe ich das in so 3-4 Monaten durchgeballert.
Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Sagst du, das ist, da steckt Anna drin, das ist, ist schon ein Teil von mir?
Ja, auf jeden Fall. Ist, ist nicht 100% ich, was aber auch klar war von Anfang an, weil wie gesagt, das ist dann halt dieses Rastersystem vom Verlag, was aber auch okay ist für mich. Weil ich
finde... Du hast für sie ein Rezeptbuch des Ostens kreiert mit deiner Handschrift, mit deiner...
Ja, also es ist halt...
künstlerische Handschrift.
Da steht zwar irgendwie osteuropäisch, aber es ist auch sehr viel Küche, mit der ich aufgewachsen bin, die halt so ein bisschen Mixküche ist, weil ich komme ja... Also ich bin in Zentralasien geboren, in Kasachstan, und das, da kommt halt auch schon so ein bisschen alles zusammen. Da hast du zum Beispiel nordkoreanische Einflüsse, die mit in die Küche eingeflossen sind, aus diesem Tiegel von Menschen, die halt dahin abgeschoben worden sind und auch aus der... Bevölkerung des Landes, die halt auch so ein bisschen verdrängt worden ist von diesen ganzen deportierten Völkern, die dann da gelandet sind und sich ja auch irgendwie auch alle arrangieren mussten, ne?
Ja.
Und das ist halt so, ja, Mixtechniken teilweise, sowjetische Rezepte oder Rezepte aus der sowjetischen Zeit oder halt zentralasiatische, georgische, halt so ein bisschen... Deswegen sage ich ja, es ist so ich, weil es ist so ein Mix, mit dem ich aufgewachsen bin. Und es ist nicht nur osteuropäisch und Teig und Gurken. Und also es ist schon ein bisschen mehr.
Ich freue mich riesig drauf, das, das Buch hier mal durchzublättern. Für alle draußen, schaut mal rein. Das Buch könnt ihr ab jetzt vorbestellen. Wenn nicht sogar bestellen, ich bin mir nicht ganz sicher, wann der Podcast rauskommt. Denn wie ihr wisst, dieser Podcast ist zeitlos. Und ich freue mich jetzt riesig mit dir darauf, in die Küche hinter uns zu gehen und uns an den Honigkuchen zu machen. Vielleicht haben wir noch ein kleines anderes Kurzformat für euch, was wir umsetzen werden. Und damit danke ich dir, liebe Anna. Schaut vorbei bei ihr auf dem Kanal Russisch Raclette und wir gehen jetzt ab in die Küche, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke für die Einladung.
Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.
Tschüssi.